Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es im Fett? Oh, ist das lecker!
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 249. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und unser Schleckermäulchen, unsere Dame Blanche, nee, es heißt nicht Dame Blanche, ne?
Martin. Dame Blanche?
Dame Blanche. Aus Köln von der Bacon Bakery ist auch mit am Start. Servus Martin.
Hallo, hier ist euer Sugar Daddy.
Sugar Daddy finde ich auch sehr gut. Euer akustischer Sugar Daddy ist wieder am Start und er hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht. Wie ihr ja wahrscheinlich auf allen Kanälen befeuert mitbekommen habt, waren wir letztes Wochenende wieder in Flandern auf unserer Meet Flanders 2022 Tour, wo wir von visitflandern.de zu eingeladen worden sind. Und diese Einladung haben wir nach unserer letzten Reise nach Antwerpen natürlich voller Freude angenommen und in ein Wochenende voller Genuss, Ekstase und Leckereien geschmissen. Habe ich das gut angerissen, so Martin?
Genau so war das, genau. Man muss dazu sagen, wir wurden eingeladen, wir sind nicht bezahlt von Visit Flanders, aber sie haben uns eingeladen auf die Reise nach Flandern, um den Genuss dort zu frönen. Und erzählen hier alles aus voller Überzeugung, was uns überzeugt hat und was wir kacke fanden, das erzählen wir natürlich hier auch.
So ist es. Raus. Ja, letztes Mal waren wir ja um Antwerpen rum, dieses Mal waren wir in Westflandern, würde ich jetzt, ja, es war Westflandern, genau an der Grenze zu Frankreich, ist da, was ist die nächstgrößere Stadt? Wir sind an Brügge vorbeigefahren, aber dann sind wir ja noch eine Stunde gefahren. Wie ist da die nächstgrößte Stadt, Martin?
Puh, also wir sind ja so an genau an Brüssel vorbei. Wir waren ja an der Küste. Dünkirchen in Frankreich wäre so das nächste. Und so ein bisschen die Küste hoch wäre man in Ostende in Belgien gewesen.
Ja, also es ist Depane, Kokeside, das waren also direkt die Orte an der Küste, an der Grenze, Wörne. Wenn das jemand irgendwem was sagt, der nächstgrößere könnte auch noch sein Newport. Da waren wir aber nicht. Also es war wirklich jetzt direkt an der französischen Grenze.
Und wir wollten schon immer mal an Newport Beach einen Podcast aufnehmen.
Wolltest du?
So wie es Paul Rübke immer macht am Newport Beach.
Ah.
Aber ich glaube, das ist ein anderer, ne? Das ist in Kalifornien.
Das kann gut sein. Ich bin aber auch voll nicht im Thema. Wäre aber witzig gewesen. Naja. Ist leider zu spät, Martin.
Wir sind jetzt nicht das letzte Mal dort, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Es war auf jeden Fall, ich hatte vorher auch überhaupt diese Region nicht auf dem Schirm, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, was uns da so alles erwarten würde. Und ich glaube, die ersten zwei Tage waren sehr intensiv bei einem der bekanntesten Metzger Europas, wie ich dann auch lernen musste. Kanntest du ihn vorher?
Das ist eine Frage, klar.
Ja, also ich kannte ihn nicht. Also, Hendrik Dierendonk ist der, um den es geht. Und sorry, ich hatte den nicht auf dem Schirm.
Ja, also ich kenne ihn vor allen Dingen, weil für Wurstkäs-Szenario haben wir damals schon sehr viel in der Butcher-Metzger-Ecke so in Europa.
Okay, stimmt,
viel
ja
uns
gut.
Geguckt, uns inspirieren lassen. Und dann gab es ja damals auch schon diese ersten Butcher-Treffen europaweit und sowas. Ja. Und da war der immer schon vorne dabei. Und er ist mir vor allen Dingen aufgefallen, weil er sehr viel so Live-Grill-Aktionen macht. Der hat schon immer so besondere Cuts und Wurstsachen gehabt, schon damals.
Aha.
Aber was vor allen Dingen immer in Erinnerung bleibt, ist dieses ganzheitliche Design bei ihm.
Ja, das stimmt. Ne?
Ja, ja, und das haben wir ja dann in jede Pore quasi miterleben dürfen, dieses ganzheitliche, durchgedesignte Ding. Ja.
Ja, das stimmt. Also das hat mich, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, hat mich auch sehr beeindruckt, ja, was ich da gesehen habe. Und also um ihn drehte es sich, ihr wisst ja, wenn man jetzt so in Superlativen spricht, auch von Metzgern, war für mich eigentlich auch europaweit immer Dario Cecchini einfach für mich immer das Thema. Ich glaube, die rangeln sich auch so ein bisschen um diesen Posten, wer jetzt der der größte ist an der Stelle. Wobei es eigentlich, was ich cool fand, die sind, glaube ich, auf Augenhöhe und wollen halt einfach dieses wunderschöne Handwerk weiter hochhalten, nach vorne bringen und den Leuten auch wieder näher bringen, ehrlich, und zu sagen, ja, das ist unser Beruf und wir lieben diesen Beruf und wir wollen euch das Schönste geben, was wir mit unseren Händen machen können. So, das ist so mein Gefühl.
Es ist ja auch gar nicht messbar, wer der Beste ist.
Ja, so, das stimmt, ja.
Ist Tönnies jetzt der Beste, weil er am meisten Schweine umbringt? Oder ist er der Beste, weil er die größte Auswahl hat? Oder also Aldi, ne? Oder
in der heutigen Zeit wäre es wahrscheinlich so, ja, dass man jetzt nach Followern gehen würde, aber das ist natürlich dann auch sehr schwierig.
Das ist auch schwierig, genau. Ne? Ja. Oder wer ist jemand der Beste, der am besten reift? Oder wer aus den größten Scheißzutaten die leckerste Wurst macht? Es gibt ja viele Superlativen. Also ist doch total geil, wenn du aus Abfällen die bestverkaufendste Wurst herstellst, dann bist du eigentlich schon der beste Metzger und nicht der aus dem teuersten Stück noch das Schönste rausschneidet. Ne? Ist halt, das ist, ich glaube, man kann es nicht definieren, aber er hat sich schon nah mit seiner Qualität gemacht. Ja. Und Europa ist, glaube ich, groß genug für viele richtig gute Metzger. Und dann kannst du halt einen in Italien geben, einen, zwei, drei in Belgien. Also wir waren ja auch letztes Mal zu Besuch bei einem Metzger, der, ich würde sagen, da kein Deutsch schlechter in der ganzen Sache war. Ne? Und deswegen, ja, also sollte man sich da nicht drum streiten oder wetteifern, ja, sondern genau wie du gesagt hast, miteinander so das Handwerk noch hochleben lassen. Weil solange man gute Produkte hat, wo die Leute verstehen, dass man dafür auch ein bisschen Geld ausgeben sollte und sich das lohnt, ne, so bleibt das ja alles am Leben, ja.
Ja, genau. Also und er hat ja auch viel davon erzählt, wie er halt mit anderen Metzgern große Metzger-Symposien auch macht, wo es einfach darum geht, auch Wissen zu vermitteln und Leute oder Metzger einfach weiter zu infizieren damit, sich weiterzuentwickeln oder auch offen mit ihrem Beruf umzugehen und den Menschen wieder zu zeigen, was sie machen, weil ja, das war auch das, was er im Gesprächen gesagt hat, dass er so immer so ein bisschen erst hinter dem Tresen oder hinten aus dem Schlachtraum, also in den Zerlegeraum wieder raustreten muss an den Tresen und den Leuten auch, das muss man halt auch erstmal wieder lernen. Ich meine, das macht er jetzt schon sehr viele Jahre, aber weil man irgendwie in dem Beruf scheinbar sich dahin schon irgendwie zurückgedrängt hat, nach hinten in den Schlachtraum, anstatt vorne an den Tresen offen mal sich als Metzger hinzustellen und den Leuten das zu zeigen, was man macht.
Ja, das ist aber auch nichts groß Einfaches, ne? Weil,
ja, klar.
Vergleich das mal, ist wirklich kein einfacher Handwerksberuf, ne? Und bei Handwerkern hast du ja so oft den Kundenservice, da bist du so zwangskonfrontiert, wenn du Gaswasserinstallateur bist und zu jemandem nach Hause musst, ne? Mhm. Aber dadurch werden die ja auch keine Stars, ne? Also außer die Arbeit mit Tine Wittler zusammen. Vielleicht dann. Aber sonst, ja.
Ja.
Da ist das schon, musst du halt quasi mit deiner Produktqualität glänzen und trotzdem noch irgendwie reden können, ne?
Ja. Ja, genau. Also, wir haben, wie gesagt, viel im Bereich Metzger und Fleisch gemacht in den ersten beiden Tagen. Am letzten Tag haben wir noch zwei Brauereien besucht. War ein bisschen unglücklich, dass es unser Abreisetag war und wir zwei Fahrer hatten, die das nicht genießen konnten. Boah. Dafür waren wir umso saugfähiger, was Informationen anging. Welche Brauereien das sind, dazu später mehr. Ja, und so waren wir halt dieses ganze Wochenende in Westflandern unterwegs und es war wirklich, wirklich sehr intensiv. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Am Freitagmorgen um 7 bin ich mit dem Auto nach Köln gedüst, habe bei meinem Metzger hier vor Ort noch frisches Mett geholt, frische Brötchen, und habe Martin und Thomas eingeladen. Thomas, der Fleischbotschafter, habt ihr bestimmt ja auch noch in guter Erinnerung von dem einen oder anderen Erzählung, die wir hier hatten. Und ja, dann sind wir nach Flandern losgedüst, ungefähr, ich glaube, 4 Stunden, 3,5 Stunden waren angesetzt.
Genau.
Ich glaube, es sind nachher die 4 Stunden geworden mit Stau. Und der liebe Camillo von Don Caruso Barbecue und der Olli von Big Barbecue, Die sind dann aus dem nördlicher etwas gestartet und ja, wir haben uns dann dort mittags getroffen.
Ja, ein bisschen Ziel muss man sagen, so, man muss gucken, dass man gut über die Ringe kommt dort. Also mit Ringen meine ich so einmal der Autobahnring um Brüssel und der um Antwerpen. Da kann es sich halt auch gerne mal so zum Nachmittag hin stauen und dann ist so immer ein bisschen so das Ziel, vormittags da irgendwie noch so durchzurutschen, ne, dass man ohne Stau hinkommt. Aber ansonsten war die Strecke relativ frei. Und es gab ja bei unseren ersten Raststätten halt auch noch die leckeren Mettbrötchen, die du besorgt hast. Da jetzt streckt man eine Rückfrage, wie bemisst du? Was sagst du dem Metzger, ich brauche für 6 Brötchen Mett oder hast du eine Formel?
Ich habe eine Formel.
Das habe ich dich gefragt. Wow. Die musst du uns jetzt verraten.
Meine Formel ist eigentlich immer, und das ist bei mir natürlich auch zu meinen Gunsten immer gerechnet, weil ich rechne immer 100 Gramm Mett pro Brötchen.
Alter Falter, das ist schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage, weil, also wenn wir in der Agentur mal so 5-6 Leuten sind, ich frage immer, wie viel Brötchen jeder haben möchte, und dann rechne ich das mal 100 Gramm plus nochmal 100 Gramm on top für den Notfall. Weil ich esse meine Mettbrötchen immer so stark bemettet, dass, glaube ich, bei mir 100 Gramm nicht reichen. Und dann rechnet, also, ich meine, das ist ja dann nur 50 Gramm pro Hälfte. Das wird ja weniger schon, ne? Und je nachdem, wie das Brötchen gebacken ist, wenn das ein schönes, großes Brötchen ist, geht da auch schon viel drauf. Und so rechne ich das eigentlich immer. Und wenn was übrig bleibt, ist es bei meinem Metzger so frisch, dass ich es auch gerne noch am nächsten Morgen auch noch gerade esse, wenn es direkt in die Kühlung gekommen ist. Also da bin ich dann auch nicht fies vor. Deswegen, ich gehe da mit einer ordentlichen Reserve an, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du da sitzt, hast noch ein halbes Brötchen und dann machst du da dünn Mett drauf, weil nichts mehr da ist.
Ich merke schon, du hast schon traumatische Zeiten durchlebt.
Ja. Ja. Oder es ist natürlich auch so, es kommt spontan noch jemand und du sagst ja keinem, ich kaufe auch immer ein Brötchen mehr. Für den Notfall. Weil wenn einer kommt, ist, oh, es gibt Mettbrötchen. Ich bin dann auch ungern jemand, der sagt, ja, sorry, war's nicht angemeldet, gibt's nicht mehr. Oder, weißt du, bin da schon auch so, will da gastfreundlich sein.
Das warst du auf jeden Fall sehr auf der Hinfahrt. Wir haben uns, glaube ich, sehr alle gefreut. Aber es geht ja gar nicht nur um die Anfahrt, sondern irgendwann sind wir ja mal angekommen, ne?
Aber eine kurze Rückfrage nochmal, wie viel rechnest du denn? Oder rechnest du das nicht?
Nee, eigentlich kaufe ich entweder mit Brötchen, wo die mir wirklich dann das fertig machen oder gar nicht.
Ach so, okay. Bist gar nicht im Game drin, okay, ich merke das schon. Ein weiterer Hinweis noch, wenn ihr jetzt das hier hört und überhaupt nichts von unserem Wochenende mitbekommen habt, in Bildform, ne, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann, ich mache in den Shownotes die Links zu allen von uns Fünfen, die da unterwegs waren, weil wir haben alle auf Instagram Story-Highlights gemacht von dieser Reise. Das heißt, ihr könnt bei allen einfach mal auch so ein bisschen durchskippen und von dem, was wir jetzt erzählen, einfach auch ein paar Bilder auf euch wirken lassen.
Ja, und es gibt die ein oder anderen Posts auch von uns, das teilweise auf TikTok, also das meiste auf Instagram, teilweise jetzt sogar auf TikTok. Ne? TikTok ist immer noch so, glaube ich, eher so, das sind noch Experimente, was wir da machen. Und da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Posts schon allein zu dieser Reise. Ich habe noch nie, glaube ich, irgendein Event gesehen, zu dem so viel gepostet wurde.
Ja, besonders von dir dann nochmal so richtig extrem. Also du hast ja richtig umfangreich abgeliefert, muss man sagen.
Ich hab richtig Bock gehabt, ne? Und Das mit dem neuen MacBook, das läuft gut. Das macht Spaß. Ja. Deswegen kommt da auch ein bisschen mehr, weil man das jetzt alles ein bisschen einfacher verwalten und einstellen kann und so. Ne? Das ist dann ein ganz anderer, einfacherer Workflow. Kostet gar nicht so viel Zeit. Ergebnis sieht knaller aus.
Ja. Ja, wirklich sehr schön. Also bei Martin seht ihr auf jeden Fall schon mal viele Posts, aber bei den anderen genauso. Posts und Story-Highlights, klickt euch da durch, dann habt ihr direkt so ein bisschen ein Feeling für das, was wir euch jetzt hier so versuchen, in bester Bildsprache so zu erklären, dass ihr euch schon eigentlich lecker vorstellen könnt, aber ein Foto dazu setzt, glaube ich, nochmal ein paar Punkte drauf.
Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir, unser Reiseziel war Würne. Also wir waren gar nicht in dem Ort direkt am Meer, sondern kurz dahinter. Was waren das, 10 Minuten Fahrzeit mit einem Auto?
Ja, würde ich sagen.
Ne? Ein wunderschönes Örtchen mit so einem kleinen Stadtkern, So, es war eigentlich alles da, was man zum Leben braucht. Ein paar Kneipen, ein paar Bars, ein Club, ein Dönermann. Ja. Ach, nicht so, was soll das hier? Ja, und wir hatten so ein kleines idyllisches Hotel. Das war halt keine Kette oder so. Das war wirklich so ein, wie soll man das sagen, ein wild verstreutes Hotel. Also die Zimmer waren verstreut in mehreren Gebäuden, Nachbargebäuden gegenüber.
Vielleicht
im Hinterhaus, auf der anderen Straße. Ja. Also
war das ein Airbnb-Hotel?
Er hat die Zimmer also, selber nur gemietet, glaube ich.
Ja, also es war so ein bisschen eine Anmutung wie ein Airbnb. Es war jetzt nichts Gelecktes. Wir sind aber ja eh kaum auf den Zimmern gewesen. Von daher, ich wäre durchaus auch ein Hotel, was ich für eine Reise da in Betracht ziehen würde. Ich kenne die Preise noch nicht gecheckt, aber das war das Loft Hotel in Verne. Ein bisschen alternativ angehaucht. Das war Hotel, Tea Room und Kunstatelier. Also das ist, ich weiß noch nicht genau, was das heißt, aber es war auf mehrere Häuser auch über Straßen hinweg verteilt.
Ja, es war ein bisschen chaotisch. Die Zimmer waren um 14 Uhr oder sowas noch nicht fertig. Er wusste aber auch nicht, ob die fertig sind. Es gab noch richtig, seit langer Zeit habe ich zum ersten Mal wieder einen richtigen Schlüssel bekommen für mein Zimmer.
Ah.
Zum Aufschließen. Auch mit so einem billigen kleinen Nummernschildchen dran.
Da haben dich viele drum beneidet, Martin, weil die anderen hatten dann alle so klobige, wie man das früher kennt, zwei Finger dicker Stahl, der dann an dein Ding rum.
Aber dafür, es hatte einfach was unfassbar Idyllisches, weil dieser Ort besteht so aus so roten Backstein, aber nicht so, wie man das aus Köln kennt, so wo die Fugen noch so richtig vorhanden sind und so. Es war alles schon so ein bisschen bröselig und alt sah das aus. Und das hatte so, fand ich, dieser Ort und dieses Hotel, wenn man das so nennen darf, hatte dadurch einen ganz, ganz besonderen Charme.
Direkt neben dem Friedhof, ne?
Oh ja, es hat ein bisschen mal so einmal so rübergezogen an einen Abend, fand ich, aber okay.
Ich habe das nicht gerochen.
So keiner hat das wahrgenommen, nur ich, ja. Das ist auch nur diese Stimmung und Einbildung. Ne? Ich fand es schon so ein bisschen strange, weil ich kenne das noch so, wenn man so abends über Friedhöfe gegangen ist. Wie das so riecht. Ja.
Ich glaube, ich bin noch nie nachts über einen Friedhof gegangen. Vielleicht habe ich deswegen da keine Assoziation zu gehabt.
Ja, gut, dass es kein Podcast ist, wo man erzählt, was man nachts auf Friedhöfen in der Jugend getrieben hat. Ja.
Okay, ich hoffe, es ist verjährt.
Ja. Nein, ich finde auch so, und mein Zimmer hatte so einen Charme, ein bisschen auch so Kölner Altbau.
Ja, genau.
Alles ein bisschen krumm, schief, gar nicht
Dielenboden.
Perfekt verputzt, einfach, ja, Dielenboden, einfach weiß überstrichen. Und dann ist das schon wieder schön, ne? Irgendwie wackelige Steckdosen, irgendwie sowas. Aber ich konnte das ganze Ding nicht übel nehmen. Also auch so einen richtig alten,
dicken
Heizkörper.
Ja.
Ne? Und mir hat es an nichts gefehlt. Ich hatte ein bequemes Bett und das war das Wichtige. Eine Steckdose in dem Bett finde ich immer ganz gut.
Ja.
Und das war's, alles cool. Ne? Also alles andere, worüber man sich da aufregt, ist auch so Etipetete und keine Ahnung was. Ne, das war schon gut. Es gab nicht immer einen Ansprechpartner, aber man konnte den Ansprechpartner rufen und die sind dann auch auf alle Wünsche, die wir hatten, eingegangen. Die haben unsere Sachen kalt gestellt, die haben uns Kaffee gemacht, die haben uns Teller für uns, einen eigenen mitgebrachten Kuchen für Umme gegeben, ne? Also Geschichten, ne?
Ja. Die waren sehr, sehr nett und bemüht, da einem den Aufenthalt eigentlich schön zu machen. Und vor allen Dingen, ich fand auch cool, du bist in den Hof reingekommen und dann hatte das so ein bisschen eine Anmutung von einer alten Industriewerkstatt, also recht hohe Fenster, einfach verglast mit so einer Metall-Querstreben und zwei Metalltüren. Es hatte so ein bisschen den Eindruck, als kommst du jetzt in eine Werkstatt rein und da drin war dann halt die Tische vom Frühstücksraum, Rezeption. Es war so ein bisschen rough, aber war irgendwie cool. Also mir hat das echt ganz gut gefallen.
Absolut, ja. Frühstück habe ich eh nicht probieren können, also ich kann dazu nichts sagen.
Och, es war auch, ich weiß nicht, was das Frühstück gekostet hat, aber es war alles da. Das Einzige, was wirklich schlecht war der Kaffee. Ich glaube, wir haben spekuliert, dass der den selber röstet hinten im Hof in der Tonne, weil der war ich fand ihn unheimlich verbrannt im Cappuccino und danach habe ich keinen Kaffee mehr getrunken. Der Filterkaffee am nächsten Morgen muss aber diese Note auch echt gehabt haben. Unheimlich verbranntes Aroma.
Ja, das war ein eine harte Rüstung, was kann ich dir sagen?
Ja. Own Roast.
Nicht mein Coffee Blaze für die Zukunft. Ja. Aber da kann ich euch einen Tipp geben. Also seitdem ich vielen Hotels lebe, wollte ich schon sagen, aber einfach mich aufhalte. Ich habe immer so diese 3-in-1 Jakobs.
Oh.
Cappuccino Karamell. Das ist so, ich trinke jetzt das, statt dass ich gar keinen Kaffee kriege, trinke ich das, weil ein Wasserkocher ist ja immer überall, ne?
Ah.
Ja.
Nee, ich glaube, das könnte ich auch nicht trinken. Nee, das finde ich auch fies. Ich bin am Samstagmorgen dann um die Ecke, da war dann irgendwie so ein komischer Bäcker, da habe ich mir dann einen Kaffee gezogen. Das war auch ein bisschen crazy. Das war halt so eine Siebträgermaschine, aber die war halt für Idioten aufgestellt. Weißt du, du hattest dann einen Milchaufschäumer-Automat, aber da hast du dann auch diese Milchkännchenkanne, wie du eigentlich dann selber unter den Milchaufschäumer hältst, in ein Gerät gestellt, was das dann für Idioten einfach komplett selbst gemacht hat.
Ne? Ja, gibt es hier von Latisse, dann sagst du Cappuccino oder Latte Macchiato oder irgendwas und der macht dir dafür den perfekten Milchschaum. Ja,
genau. Also, und das ganze Ding hat halt komplett der Optik von einer Siebträgermaschine. Ich habe mir jetzt aber nicht genau geguckt, ob der nicht sogar automatisch malt und das sieht halt nur aus wie eine Siebträgermaschine. Es war alles ein bisschen, nur bunte Knöpfe überall für Idioten, dass du wirklich jeden Kaffee auch ausgewählt hast vorne, was dann unten rauskommen sollte. Also der war auf jeden Fall aber schon mal besser wie dieser verbrannte Kaffee. Aber wir müssen uns da ja jetzt nicht am Kaffee aufhalten.
Aber dazu noch eine ganz kleine Side-Story, okay, weil es so lustig ist. Okay. Ich kenne einen Starbucks, ich will auch nicht sagen wo, der hat so eine Siebträgermaschine, die ist auch kein, die drücken nur auf Knöpfchen, da machen die nichts mit Kaffee rein und so, ne? Und dann kriegen die auch perfekt geschäumte Milch und dann haben die aber trotzdem so einen Milchaufschäumer da, den die zweimal so aufdrehen.
Ah, der macht
damit
nur
da so Dampf kommt. Ja, und dann aber so übertrieben, dann fliegt da einmal so Dampf durch die Gegend und so, ne? Und einfach nur, damit die Leute denken, glaube ich, man schäumt das auf. Ja. Und einfach, es wird da kein Kaffee mehr, also wie heißt dieser Henkel da? Ich bin auch ein Profi.
Der Kaffee-Henkel.
Also, ja, hier, Espresso-Henkel, nennen wir das jetzt. Gibt es nicht. Das ist also, ne? Also, da kommt einfach der fertige Espresso unten raus, ne? Und es sieht aus wie eine Siebträger.
Ja.
Gibt es alles, ne? Also passt auf beim Kaffeekauf.
Das ist wohl so, ja. Naja, auf jeden Fall, es lag zum Glück nicht an unserer Mettpause. Wir kamen einen Ticken später wie die Jungs an, also der Olli und der Camillo, die haben es schon mal die Stadt unsicher gemacht und Papierchen gezischt und Pommes gegessen. Sie sind halt gerade so, die hatten eine halbe Stunde vor uns Vorsprung und sind dann auch noch an einem Unfall, der dann gerade war, noch vorbeigefahren und wir hatten dann eh das Pech, also ob wir jetzt das Mettbrötchen gegessen hätten oder nicht, wir wären da eh, haben da noch eine Umfahrung machen müssen und ja, das hat uns dann doch ein Stündchen mehr gekostet und deswegen kamen wir dann einen Ticken später an.
Ja, anderthalb Stunden waren wir so später da und in Camillo und Ollis Rechnung waren es wahrscheinlich so anderthalb Liter Bier jeweils, oder? So den Zustand also zu deutend, ja.
Also die hatten auf jeden Fall, die Glücklichen hatten auf jeden Fall schon ein bisschen Vorsprung.
Ja.
Und ja, wir mussten dann aufholen und da hatte ich die glorreiche Idee. Oder wolltest du auf den Kuchen eingehen, Martin?
Nee, das können wir nochmal separat
machen. Also wir haben da noch einen kleinen, da haben wir ja dann auch den verbrannten Cappuccino zugetrunken, so haben uns dann alle gefunden, haben, nachdem wir die Zimmer bezogen hatten. Und dann hatte ich die glorreiche Idee zu sagen, och, heute Abend geht's ja erst los mit dem Abendessen im Steakrestaurant. Wir hatten kein Mittagessen, das Mettbrötchen war ja halbes Frühstück. Komm, wir fahren zu dem Metzger in den Laden, kaufen uns Steaks. Ich hatte einen Scotty dabei und wir fahren an den Strand und zischen ein paar Bier und grillen uns schon mal einen kleinen Snack.
Ja, mega Idee. Also wer vielleicht noch die Flandern-Tour vor 2-3 Jahren da in Erinnerung hatte, da haben wir ja ein Entrecot auf der Raststätte gegessen vom Scotty. Und das ist ja schon jetzt fast Tradition, ne?
Genau das. Also ich hatte mir sowas auch am Anfang für die Raststätte gedacht, aber wie wir dann die Aussicht hatten, dass wir natürlich am Strand grillen konnten, war das natürlich dann super, dass wir so lange das Ganze aufgeschoben haben. Und dann natürlich auch noch zu dem Metzger gehen, den wir das ganze Wochenende ja schon mit unserer Anwesenheit beglückt haben, und dann da direkt einkaufen.
Ja. Da haben wir uns so ein bisschen ausgetobt, ne? Ein bisschen Wurst, Pluma.
Bratwürste, also zum Grillen Bratwürste, Pluma. Wir haben noch ein Anglais gekauft und das war's, oder?
Ja, das war's. Ich sehe es auch nicht so als Fehler an, dass wir das gemacht haben, ne, zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ja echt alle Hunger, waren gut drauf.
Ja, ich glaube, die zwei mit den Pommes, die hatten jetzt nicht so viel Hunger, die wollten nur was snacken, aber ich hatte schon gedacht, so irgendwas zum Mittag brauche ich auch. Und dann haben wir ja schön das Potpourri gekauft, von verschiedenen Sachen zum Probieren, haben uns noch im Supermarkt eine Stange Brot geholt und dann war das ein paar kalte Bierchen und das war dann schon schön, dass wir das nachmittags gemacht haben, obwohl es ja abends schon wieder mit Fleisch weiterging, aber es war ein schöner Einstieg, vor allen Dingen, es war strahlend blauer Himmel. Der Besuch bei dem Metzger war auch ein super Einstieg in die Thematik, weil ich war echt baff von diesem Laden.
Das Krasse ist so, ich habe mir viel größer vorgestellt, muss man schon sagen. Er ist eigentlich schon so groß wie eine normale Metzgerei ist, oder?
Ja.
Oder vielleicht doppelt, ja, nicht der, oder vielleicht wie eine große Metzgerei. Also es gibt ja auch kleine Metzgereien, ne? Aber eine ordentliche große Metzgerei, so von der Größe.
Ja. Ne? Es ist alles so in einem U angeordnet, und dann ist ja auch noch eine kleine Snack-Hähnchen-Braterei-Geschichte, so Imbiss zum Abholen noch auf der Ecke. Ja. Aber alleine diese Fleischtheke war schon echt beeindruckend.
Ja, aber also so gerade da die Vielfalt, ne? Also
ja.
Was die für Stücke halt haben, ne? Die haben also eben halt, ich meine, wir waren auch beeindruckt, San Sebastian bei Chugichu, aber da gab's halt nur dann Chugichu, ne? Und da hatten sie ja alles
irgendwie. Chuletons, ne? Also das war ja dann.
Ja, Chuletons, genau. Da hatten die ja auch sogar Rubia Gallega, was ja ungefähr dasselbe ist wie Chuleton, ne? Nur ein bisschen noch hochwertiger, glaube ich, oder hochpreisiger zumindest.
Ja,
also die Auswahl war gigantisch. Auch Geflügel hatten die sehr, sehr gutes, ne?
Stimmt, mit Kopf und Füßen und Federn noch hier und da.
Ja,
ne?
Also es war in der Auslage, ne? Also die dürfen in Belgien schon noch ein bisschen mehr machen, ne, wie wir.
Ja. Aber wie gesagt, auch an den Steaks, also die Prime Ribs, diese Dry-Aged Dinger, diese Steak-Rücken, das waren ja nicht eins, was da lag, sondern da waren, glaube ich, sechs verschiedene am Knochen, die man sich dann da als Steak runterschneiden lassen konnte, lagen da, ich glaube, so halbe Rücken lagen da in der Auslage. Das war halt echt, also von den Steaks war es echt krass. Dann ja noch die ganzen Steaks ohne Knochen. Eine wahnsinnige Schweineauswahl. Anglais, also Kalbshirn, fand ich auch beeindruckend. Sowas mitten vorne an erster Reihe waren so Düppchen mit Kalbshirn.
Das ist krass, oder? Also Kalbshirn dachte ich schon. Also da muss es noch ein paar Leute geben, die so eine andere Kochkultur haben wie bei uns, ne? Dass das überhaupt sich lohnt, Kalbshirn dahin zu packen. Fand ich aber auch beeindruckend klein, so ein Kalbshirn übrigens.
Ich weiß gar nicht, wie du denkst, wie groß ein Kuhhirn ist. So schlau sind die ja auch nicht. Aber ja, ich habe auch, stimmt, du hast recht, es war wirklich, das war so eine Nudelsalat-Schüsselchen aus dem Supermarkt voll.
Es war so Tennisball groß, oder?
Ja, ein bisschen, ein Ticken, vielleicht ein geschwollener Tennisball, so von der Größe.
Ja, aber ein schrumpeliger. Ja, so, ja.
Ich habe ihn auch so gefragt, wie das so läuft. Also es gibt, sind halt viele alte Leute, die dann das bestellen. Aber mittlerweile sind auch wirklich junge Leute davon fasziniert und gerade auch dieser Nose-to-Tail-Gedanke, wirklich alles vom Tier zu verwenden, der kommt halt immer mehr auch bei den Jungen an, und auch gerade so die B- und C-Cuts an Steaks sind halt auch unheimlich gefragt, ne?
Weil sie einfach, das fand ich halt beeindruckend, ne? Dass sowas noch gefragt ist, ne? Dass
ja, ich habe ihn auch gefragt, wie bereitet man das zu, das Hirn? Das ist war halt auch so, dass in diesen Vertiefungen des Hirns waren noch überall rot also auch dunkelrot, ich weiß jetzt zwar nicht, ob es Adern waren, aber du musst es halt sehr aufwendig putzen. Und dann wird das gekocht und wird in Scheiben geschnitten, dann auch gerne nochmal ein bisschen kurz angebraten, damit es also ein bisschen Crunch kriegt. Und dann servierst du das mit so einer remouladenmäßigen, leicht säurebetonten Soße. Tatar, Soße Tatar, so in der Geschichte. Das fand ich auch sehr spannend. Hätte ich gerne mal probiert. Muss ich mal gucken, ob mein Metzger hier Kalbshirn, ob das überhaupt sowas anbietet.
Darf man das nicht wegen diesem BSE-Skandal?
Ich weiß, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, das ist ja anscheinend rum, weil sonst lägst da ja nicht.
Ja, schwierige Sache, ne?
Ich weiß aber auch nicht, ob das dann nur...
heutzutage alles egal.
Ich weiß aber auch nicht, ob es nur im Hirn überhaupt ist, das BSE, oder ob das nicht dann eh über, also im ganzen Tier ist. Oder auch Markknochen oder. So,
ja, es waren so ein paar Sachen, die so gesperrt waren auch eine Zeit lang, ne? Also ich weiß nicht, also gefährliches Halbwissen hier, aber... Ob es daran vielleicht liegt?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja. Also es war, das war ja unser erster Berührungspunkt mit der Metzgerei. Wir haben da eigentlich ja, weil wir auch an den Strand wollten, da haben uns da jetzt auch nicht groß geoutet. Ich meine, das ist natürlich schon schwierig, wenn 6 Leute mit ihrem Handy da rumlaufen und alles fotografieren.
Die hat schon komische nachgefragt irgendwann, ne?
Ja.
Was ist los so? Was macht ihr?
Ja, und auf jeden Fall sind wir da mit unseren erbeuteten Leckereien Richtung Strand gefahren. Da musste man noch ein Stückchen weiter. Das war dann auch wirklich so im, es ist kein Naturschutzgebiet nicht, aber es war halt nicht bebaut. War ein richtig schöner Sandstrand da an der Ecke, ne? Mal gucken, ob ich den.
Ja. Und wir haben richtig Glück gehabt, weil da stand so ein geschlossener Imbisswagen, aber der hatte so ein stetig so eine Tonne mit einer Platte drauf vor seinem Wagen stehen. Das war auch nicht angekettet.
Ja.
Und wir beide haben uns das direkt geschnappt und haben das mit runter zum Strand genommen, weil wir darauf einfach den Scotty dann noch einfacher so in gemütlicher Stehhöhe quasi aufbauen konnten. Und haben wir auch kein Problem gehabt dann wegen Sand oder irgendwie was im Essen.
Ja.
War sehr, sehr angenehm, dass der da zufällig rumstand.
Ja, es war echt gut, dass wir den so auf 1,20 Meter hochgebockt haben, den Scotty, weil da war halt kein Tisch und kein Nix, du konntest ihn sonst nirgendwo draufstellen und dann wäre das eine sandige Angelegenheit geworden, glaube ich. Und so war das richtig schön in Meerweite mitten im Sand grillen.
Ich habe auch schon mal so direkt am Strand gegrillt, das ging auch, ne?
Ja.
Ohne jetzt unbedingt Sand irgendwo reinzubekommen. Es war halt nur ein bisschen, also krass, es war 40 Grad, super Hochsommer zwischen den anderen Leuten. Es hat so sehr stark geraucht und krasse Flammenentwicklung beim Entrecot. Das fanden die, ich weiß nicht, ob das neidische Blicke waren oder
Hass.
Was das sollte. Ja, Hass. Warum die jetzt da einfach grillen, ja.
Ja. Nee, war auf jeden Fall von der Location her dann echt super zum Grillen. Wir haben dann alles ausgepackt, Grill aufgebaut, angefangen. Wir haben mit dem Pluma angefangen, was ist das? Ist das ein Stück aus dem Nacken, ne? Also.
Ja, das ist irgendwie ein Stück, was das alles andere verschneidet, oder? So kenne ich das irgendwie. Vor allen Dingen, das macht man bei Entrecot, sag ich mal, bei Iberico, ne? Daher kenne ich Pluma, ne?
Aber ich meine, das ist eins dieser drei Stücke, die den Nacken bilden, ne? Ist ein separates, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen so teuer, weil wenn man das rausschneidet, dann zerschneidet man ein bisschen den Nacken oder sowas.
Ja, das ist genau. Was passiert mit den anderen beiden Teilen, wäre jetzt die Frage, oder?
Ja, irgendwie so, genau. Gefährliches Halbwissen hier, aber.
Der Camillo wird uns die Ohren langziehen, der wird uns
Der könnte uns das bestimmt genau erklären. Ja, aber ich meine auch, dass es ein Teil aus dem Nacken ist. Und das ist ein irgendwie soll das beste Stück davon Schwein sein, ne? Und war auch gar nicht so günstig, aber also ich finde so Preis-Leistung für den Geschmack, den es dann gegeben hat, war schon knaller.
Ja. Genau, weil wir wussten ja auch noch nicht, ich wollte unbedingt auch ein Steak mitnehmen, aber jetzt nicht unbedingt hier die großen Prime Ribs oder so irgendwas und auch nicht unbedingt schon ein großes Ribeye und die hatten da sehr schöne Anglais liegen, also den Nierenzapfen, da haben wir uns davon einfach noch ein Stück mitgenommen, Weil wir dachten, vielleicht gibt's das ja nicht zu essen, wenn wir da sind, im Steakhouse. dann hätten wir es dann schon mal wenigstens probiert.
Ja. Gab es irgendein Stück nicht, aber so viel wollen wir gar nicht spoilern. Ja, das war ein sehr, sehr cooler Snack am Strand. Wir waren da ungefähr eine Stunde. Es war einfach eine herrliche Zeit. Also wirklich so, für viele war das jetzt auch das erste Mal wieder nach der ganzen Corona-Zeit am Meer, ne?
Ja.
Es war einfach auch so perfektes Wetter. Also es war auch nicht mal heiß. Es war einfach schöner Sonnenschein. Der Himmel war blau. Und ja, könnt ihr euch das auf den Fotos nochmal angucken. Und der Scotty, ey, ne, das ist das, ne? Das ist dieser Unterschied, ne? Der beste Grill ist immer den man dabei hat.
Ja. Yeah.
Ne? Und den Scotty kann immer dabei haben. Also ich will da keine Werbung machen. So. also wir werden nicht dafür bezahlt, Werbung zu machen, sagen wir so. Das, yeah. Ich bin einfach großer Fan von, weil es halt wirklich so ist. Also ich habe den immer auf der Hutablage liegen bei mir im Auto. Und du hattest den ja auch einfach so im Auto dabei, der hat keinen Platz weggenommen.
Ja.
Und wenn sich dann was ergibt, umso geiler, ne? Weil das ist nämlich, sind diese Momente, die am coolsten sind, da wo man eigentlich spontan grillt, ne? Wie damals auf der Mülltonne oder jetzt da am Strand, ne? Manchmal gibt es so Momente, wo man einfach sagt, ey komm, ich hole jetzt 2 Packungen Würstchen, der Grill liegt im Auto und dann jetzt geht's los, ne?
Genau.
Ja. Deswegen. Das zum Scotty, ja. Was haben wir danach gemacht? Haben wir noch eine Pause gemacht?
Ja, ich glaube, wir sind dann so langsam wieder Richtung Hotel, haben uns frisch gemacht. Dann war natürlich ein Problem. Ich bin gefahren und ich glaube, der Christopher ist gefahren.
Ja, genau.
Und wir hatten natürlich dann nichts getrunken und dann haben wir gedacht so, ach komm, können wir ja im Hotel noch ein Bierchen trinken. Was ein bisschen skurril war, weil, ich meine, der Tea-Room hat aufgehabt, aber dann ab 17 Uhr nicht mehr. Und wir wollten halt noch ein Bierchen trinken. Es gab im Hotel kein Bierchen. Dann sind wir in die Stadt, bin ich mal reingelaufen, aber ich habe keinen Supermarkt gefunden. Und da war auf der Ecke aber ein Kebabladen. Peter Bar hieß es, glaube ich, und habe da dann wenigstens noch mal ein paar Bierchen mit ins Hotel gebracht. Dann haben wir da so lange Bierchen getrunken, bis dann Abfahrt war zum großen Karkassensause.
Ja, so anders kann man es gar nicht sagen, ja. Dann sind wir schön zur Karkasse gefahren. Das haben wir dann auch mit dem Taxi gemacht, weil wir nicht wussten, wie wir sonst anders zurückkommen. Und wurden da auch schon, ich weiß nicht, gehen wir da auch komplett drauf ein oder erzählen wir alles? Wie machen wir das?
Von der Karkasse?
Ja.
Würde ich sagen.
Ja. Sie wurden da sehr, sehr nett empfangen mit von dem Metzger und es gab auch direkt ein Bierchen zum Anstoßen, ne?
Fourchette, ja. ist wohl die Gabel. Das ist eine belgische Brauerei. Hat auf dem Etikett auch 3 Striche. Also kann man sich vielleicht dann herleiten, dass es die Gabel ist. Aber das Fourchette-Bier kam dann in einer 0,7 Liter Flasche. Sehr edel. Das war richtig gutes Bier.
Oh ja. Das war wirklich ein grandioses Bier. Ich würde das so als aperitiv so beschreiben, das war so ein bisschen sprudeliger auch gefühlt, ja. Ne? Das konnte man auch aus einem großen das war kein Champagnerglas, war das ein Rotweinglas oder was war das für ein Glas?
Ich glaube ja. Ja. Dickbauchiges Champagnerglas. Ich glaube also ja.
Hat ein bisschen was so Weißbierartiges auch schon fast gehabt, so das war auf jeden Fall so ein bisschen Natur drüber. Schön erfrischend.
War das, ich weiß nicht, der Olli hat es gesagt, glaube ich, einen leicht bananigen Ton?
Ja, genau. Es hat schon, ne, so Koriander, so, schon so, ja, kennst du noch das alte, fette Weiße? Nur nicht so intensiv, so so starke Geschmäcker, ne, aber so von der, so Richtung her, kommt das schon dem nahe? Ne, bisschen so ein natürlicheres, aber sehr, sehr fein schmeckendes Weißbier, könnte man sagen.
Also ich habe jetzt hier nachgesucht, es ist ein kulinarisches Spezialbier, das von den Brauern als Bier für Köche von Köchen bezeichnet wird. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge, ne?
Oh ja, das ist eine gute Beschreibung.
Es hat auch keinen Korken, sondern keinen Kronkorken, sondern einen richtigen Korken wie Champagnerflasche. Und hier steht, es ist eine Mischung aus einem Triple und einem Weißbier. Hast du recht?
Also,
ja.
Daher wirklich das Bananige, ne?
Ja.
Ey, krass.
Ja. Also wirklich ein sehr, sehr geiles Bier. Und was wir jetzt noch sagen müssen, was ist denn überhaupt die Karkasse? Haben wir ja, auch das war mir vorher nicht bewusst, was die Karkasse ist. Bin da echt ganz ungebildet bin ich da reingegangen und hatte auf dem Schirm eigentlich vorher gar nicht, was machen wir denn da jetzt überhaupt?
Ja, also der Metzger Dierendonk hat ja insgesamt 5 Metzger-Shops und der Hauptshop ist an diesem Ort dort, Kuxjede oder Kuxjedei, ne? Ich glaube, wir sprechen es alle anders aus.
Ja.
Und in Wahrheit ist es nochmal komplett anders. Und dort ist so der Ursprungsladen und im gleichen Häuserblock, aber auch zur anderen Straßenseite hin, quasi genau auf der anderen Seite, ist die Karkasse. Die Karkasse ist sein Restaurant, was quasi halt die Produkte als fertiges Gericht an den Gast anbietet. Genau. Und das Besondere daran ist, also das ist nicht nur so ein, also es gibt ja genau so Metzger-Mittagstische, die dann auch teilweise zu Restaurants ausgeufert sind, ne? Weil da lecker Leberkäsebrötchen für 2,50 so dick geschnitten ist und so, ne? Aber bei denen ist das Besondere halt, dass sie einen Michelin-Stern da mitbekommen haben. Ich glaube schon vor 3 Jahren. Gefährliches Halbwissen, auf jeden Fall haben sie ihn immer noch. Mhm. Ne? Und es ist wirklich ein, also Fine Dining ist es auch nicht. Ne? Es ist schon, du hast Holztische und so, und wirklich sehr coole Metzger-Atmosphäre, aber mit sehr, sehr guten, so hochklassigen Service. Ne?
Ich würde schon auf in die Fine Dining-Richtung gehen. Ich würde es auch nicht als Steakhouse bezeichnen, sondern als Steak-Restaurant. Also das fand ich krass, wie man diesen Unterschied gespürt hat. Es war sehr hochwertig, auch stückweit edel, hat aber nicht vergessen, so einen Blick auch auf das Handwerk zu geben und das auf eine sehr coole, roughe Weise. Ne?
Ja, ich bin natürlich jetzt mit dem Bier sehr weit nach vorne gesprungen. Wir sind da reingegangen und wir waren von diesem Laden einfach nur geflasht.
Ja.
Das ist ja wie so ein Paradies gewesen. Wir hatten auch noch so einen Tisch direkt an einem riesigen also eine Trennwand war eigentlich ein beidseitiger Tri-Age-Schrank, ne, wo da so
die ganzen Steaks so waren, 10, 5,
ja. Ja, so da hing ohne Ende Zeugs drinne, ne. Das war sehr beeindruckend und es erinnerte alles sehr stark an eine Metzgerei, ne, von der Dekoration. Es hing da auch so da noch so ein, wir haben es ja irgendwie fast alle damit fotografiert, diese Kreissäge oder was?
Diese Knochensäge, so eine kleine.
Ja, genau.
Also ich glaube, wir saßen auch so ein bisschen, Chef's Table, also war ein Hochtisch und dieser Tisch war eine 1,5 handdicke Holzarbeitsplatte, die wahrscheinlich ein Metzgertisch hätte werden können. Ich glaube, sie wurde nicht als Metzgertisch benutzt irgendwann mal oder sie wurde halt wahnsinnig abgeschliffen, aber das war ein Tisch für, ich würde mal locker sagen, auch 8 Personen. Und es war halt eine wahnsinnig dicke Holzplatte, wo normalerweise wahrscheinlich drauf zerlegt wird.
Genau. Sehr gut beschrieben.
Und über dem Tisch hingen dann also die ganzen Metzger-Accessoires wie diese Knochensäge, die elektrische Knochensäge, Knochen, so Rinderknochen, Köpfe waren auf dem Tisch, Kettenhandschuhe und auch gefließte Wände hier und da. Wunderschön.
In der Wand hing überall diese alten Schinken, ne?
Genau. Und was ich halt mega fand, durch den ganzen Laden ging mittendurch diese Fleisch, also dieses Schienensystem, wo die Metzger halt normalerweise an Rollen dann die großen Stücke Fleisch also einhängen können und dann müssen sie es nicht tragen, sondern können es daran durch den Laden fahren.
Genau, und das ist, ich glaube, Rohrleiterbahn heißt das, ne?
Ja.
Und ich dachte ja, es ist ja ein lustiger Gag, damit, die machen das damit, dass hier so aussieht wie in einer Metzgerei, ne?
Ja.
Da haben sie ja ganz witzig gemacht, um diesen, also, das hat ja wirklich diesen Charakter gemacht, als wenn du gar nicht, vor der Metzgertheke bist, sitzt, sondern dahinter, ne?
Mhm.
Das war so ein bisschen der Charme auch irgendwie, ne? Man hat schon so mittendrin gefühlt. Ähnlich auch, damals, wir waren ja bei Butchers Coffee trinken, da saßen wir ja wirklich in der alten Metzgerei, ne?
Ja.
Zum Kaffee trinken und da war's ja auch, also das Feeling war auch schon so nur edler.
Ja, sehr viel edler, würde ich sagen. Und wie du schon sagst, du hast ja dieses Schienensystem gesehen, also das haben sie ja nett gemacht. Aber als der Hendrik dann kam, aus dem Dry-Ager die großen Rücken rausgezogen hat, hat er dann halt die wirklich an diese Schienen gehangen und hat die vom Dry-Ager bis hinten in seine Zerlegeräume dann wirklich dahin gefahren. Also es war jetzt nicht nur Show, sondern das war wirklich auch funktional.
Das war der ganze Gag an der Sache.
Ja.
Und die Metzgerei und der Sterneladen, die sind zwar in diesem Häuserblock quer gegenüber, ne, außen, aber in der Mitte treffen die sich quasi wieder in diesem Zerlegeraum. Also sie sind beide miteinander verbunden und man kann quasi das Stück bis zur Metzgerei fahren in dem Rohrbahnsystem. Wirklich beeindruckend.
Ja. Und das sind halt auch wirklich so kleine Details überall gewesen. Ich war auf der Suche nach einer Toilette und hab gefragt, na ja, hier, da war eine Kühlhaustür, so eine große Edelstahl-Kühlhaustür mit diesen großen Bügeln, wo man die konntest du dann aufmachen und dahinter waren dann die Toiletten. Und solche Details halt überall versteckt, waren halt echt super.
Ja, und es waren halt nicht so eine Handvoll Details und Gags, sondern es war einfach komplett durchgezogen. Von A bis Z war alles so. Ne, das war sehr, sehr beeindruckend. Das seht ihr eigentlich auf den Fotos am meisten. Und ein paar freche Accessoires immer wo dazwischen. Der hat so sein eigenes Skateboard mit diesem Muster und dem Logo. Das hat so ein ganz besonderes Feeling hergestellt. Ne? Was man noch sagen muss, was für Musik lief. Ey. Das war eigentlich schon, das hat so einen krassen Teil zur Stimmung beigetragen. Du weißt ja, ich stehe total nur auf deutschen Hip-Hop. Ich höre nur deutschen Hip-Hop. Ne? Aber da lief was anderes und das hat diese Musik, also die Stimmung so krass aufgepusht, würde ich schon sagen. Ne? Wie würdest du Musik beschreiben, was da lief?
Ja, es war so auch alter, ich meine, es war auch alter Rock. Also so, wie heißt denn das nochmal? Classic Rock. So wirklich so, also
so auch zeitlose auch, Sachen, die richtig gute Stimmung machen, ne?
Ja, auch zum Beispiel so Klassiker, wie man sie aus Tarantino-Filmen kennt, so alte Sachen. Also es war, aber wunderbar hat es die Stimmung unterstrichen, ja.
Ja, also das war echt krass und manchmal haben halt diese Songs so krass zu diesem Moment gepasst, wo man denkt so, das kann ich jetzt nicht ausdenken. So, das war sehr, sehr beeindruckend. Und das muss man ja auch überlegen, dass so eine Musik in einem Michelin-Sterne-Restaurant läuft, ne? Auch verrückt, ne? Weil so Michelin-Sterne-Restaurants verbindet man eigentlich mit schon was sehr stocksteifen. Da läuft eher so gediegene Dudelmusik, ja? Nenn ich es jetzt mal.
Ja. Wobei, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch, denke ich, echt Unterschiede, weil du hast ja, also ein Drei-Sterne-Restaurant ist dann ja wirklich, da hätte ich es auf keinen Fall mit erwartet. Ich finde es schön, dass so ein bisschen auch so Ein-Sterne-Restaurants wie jetzt auch die Karkasse, die sind halt auch im Service. Es ist alles ein bisschen, die können sich das auch erlauben, einfach mal einen Ticken legerer zu sein. Das ist auch genau das, was ich an solchen Restaurants dann richtig cool finde. Die haben echt ihren Style und der ist gelebt und es macht einfach Spaß. Und das hat sich da wirklich vom Service bis in die Musik, wie du sagst, echt so genial durchgezogen.
Ja, und das macht das dann auch zum Erlebnis, ne?
Ja.
Das, ja.
Und ich glaube auch, es war halt so, der Hendrik war an dem Abend eigentlich gar nicht eingeplant, wir sollten da in Ruhe essen und wollten ihn erst am nächsten Tag treffen. Aber irgendwie kam er dann doch noch rein und das war halt echt so ein Energiebündel. Wir haben den ja halt quasi vorher, ich glaube, der Thomas kannte ihn vorher, aber sonst weiß ich nicht, ob den irgendwer vorher kannte. Der ist halt so direkt in unsere Gruppe reingesprungen, hat sich direkt assimiliert und hat dann wirklich mit einer Energie erzählt und nach, ich glaube, 10 Minuten standen wir alle hinten am Zerlegetisch und der hat dann 3 Steak-Rücken auseinandergeschnitten, also Steaks rausgeschnitten, die wir dann essen sollten später.
Das war crazy, ne? Mal eben, da kommt der Metzgermeister noch kurz rein, zerlegt da so 3 Rücken, sucht uns da die 3 geilsten Stücke raus, so in der Art, ne?
Ja.
Hier, probiert die mal durch, ne? Richtig nicer Move.
Ja.
Richtig, richtig. Das hat auch schon, also ich glaube, da waren wir spätestens alle sehr euphorisch.
Ja, es hat einfach dann einfach nicht mehr aufgehört, ne? Du bist platt, begeistert von diesem Ambiente und alles und dann, wie gesagt, das war ein Moment, wie du nicht hättest besser planen können, wo er halt dann auftaucht und quasi so voller Lebensfreude da seinen Schuh macht, ne? So und richtig genial abgeliefert hat.
Ja. Dazu muss man dann sagen, er hat ja seinen Küchenchef vorgestellt, er ist ein sehr, sehr junger Koch, ne? 24. Ja. Aber trotzdem auch mega cool drauf. Am Anfang war er noch ein bisschen schüchtern. Später wurde er dann auch lockerer. und ich finde so, egal was du eigentlich in diese Kulisse reingestellt hast, und man kann es ja nicht anders nennen, ne, diesen Tisch, ja, den wir da hatten, es sah alles direkt cool aus. Und du denkst, oh ja, oh mein Gott. Dieses, so, um mal das vorwegzunehmen, dieses 5 Scheiben Pastrami, und denkst so, wow. Wahrscheinlich hättest du da hinscheißen können, das hätte so geil aussehen. Nein, aber ist ein bisschen zu hart. Aber weißt du, was ich meine? Es sah einfach schon so cool aus. Ja. Und wenn man da dann halt noch die richtigen Sachen hinstellt, wir können ja gerne mal anfangen, oder?
Ich würde sagen, ja. Ja. Nee. Also es ging, also bevor er kam, haben wir direkt, wir haben mit dem Bier gestartet und dann gab es so 3 Kleinigkeiten, so als kleinen Starter, bevor wir dann wirklich in die Steak-Auswahl gegangen sind. Du hast es ja schon gesagt, Pastrami-artig. Es war,
ja,
genaue Zubereitung weiß ich nicht mehr. War das das gesalzene Roast Beef? Nur gesalzen? Ich glaube, das war nicht mehr gegart. Wir sagen zwar Pastrami, aber es war ja nicht gesmoked, oder? Boah, ich glaube, es war roh, oder?
Ziemlich viel zu viele Details. Ich würde sagen, es wäre eigentlich schon eine sehr klassische Pastrami, ein bisschen auf seine Art und Weise. Aber was du da jetzt rein interpretierst, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Danach kam einfach viel zu viel.
Ja, ja. Ich habe mich versucht daran zu erinnern, was irgendwie gesagt wurde, aber das weiß ich da auch nicht mehr. Dann ein schönes Schmalztöpfchen und was ich total umwerfend fand, war eine Geflügelpastete, ganz klassisch in diesem Brot, also es ist ja also wie so ein Kuchenform quasi mit Brot und dann einer Geflügelleber, ist auch Foie Gras drin, verschiedene Geflügelteile, Pistazien waren drin.
Eigentlich eine Pastete, wie sie nicht schöner aussehen könnte, die war wirklich wie gemalt und geschmacklich, wie würdest du es bezeichnen? Die war rund, ne? Die hatte viel Aroma drinne, ne? Aber irgendwie auch mit diesem Gelee da drinne. Das hat das dann wieder ein bisschen mit Säure und Kraft. Wow, das war ein Zusammenspiel. Das war einfach nur eine Pastete, ne? Es hätte auch den ganzen Abend nur Pastete essen können mit einem Dip oder sowas. Ich sag's dir.
Ja.
Wäre ich auch sehr glücklich gewesen.
Ja, es ging mir genauso. Ich war einfach so, ja, sie sieht optisch schön aus, aber es ist halt eine Pastete. Aber die hat dann auch wirklich geschmacklich einfach das gehalten, was sie versprochen hat, weil sie einfach super ausgewogen, nicht zu fettig, sie war frisch. Es war einfach genial. Genial. Ja.
Es hatte halt doch trotzdem so einen feinen Geschmack dabei, obwohl es eine Pastete war. Ich muss sagen, so ich habe schon viel sowas in der Richtung gegessen, aber kann ich auf jeden Fall jetzt so rausrotzen. Das war auf jeden Fall so die beste Pastete meines Lebens. Ne? Sowas erzähle ich nicht oft bei irgendetwas. Das war schon ganz, ganz großes Kino, das Produkt. Ja.
Ja, also es war, hat mich halt sehr stark erinnert, in einer Folge Kitchen Impossible musste der, ich glaube, wie heißt der bei euch in Köln, Daniel Gottlich vom Ochs und Klee, der ist angetreten gegen den Melzer und der musste so eine Pastete mal machen, ich glaube in Paris oder irgendwas. Und es ist halt so, dass dieser Leber, Pastete unten in diesem Brotteig, da wird ja komplett eingeschlagen und dann läuft das Ding ein. Und dann hast du halt quasi oben im Kopf der Pastete halt Luft drin. Und diese Luft wird dann aufgegossen mit einem Jus, der geliert. Mhm. Und das ist halt, ich weiß, also der hatte gesagt, am nächsten Tag in der Metzgerei, das haben die dann irgendwann mal angefangen und dann hauen die da jetzt so und so viel, ich weiß nicht, wie viel er gesagt hat, so und so viel von diesen Pasteten mittlerweile raus. Und es gibt im Sommer eine Pastete, aber das hörte sich so einfach an. Und wenn du gesehen hast, wie schwierig das war, diese Pastete auch zu machen und vor allen Dingen mit der Kühlung und nachher mit diesem Gelee, was oben drin ist, also wow, das war echt wow.
Ja, ich denke mal, wenn du es regelmäßig machst,
ja, gut,
ne, dann ist das einfach ein Handwerksprodukt, ne, natürlich ein bisschen mehr Arbeit als eine Wurst. Kostet dementsprechend auch wahrscheinlich das 3-4-fache.
Ja, es ist VRA drin, also es wird, ja.
Ja, aber guck mal, so, die Wurst hat da so, ich glaube, 20 Euro im Kilo oder 25 gekostet, ne? Das wird schon so 80 Euro im Kilo bestimmt gekostet haben.
Möglich, ja. Ja. Aber auch wirklich sehr,
normale
sehr,
sehr schönes Produkt. War bei, die neue normale Leberpastete, also ohne diesen Brotmantel, war bei, ich glaube, 39 Euro.
Okay. Ah, okay.
Ja. Ja, also das war ein tolles Produkt. Danach haben wir wieder 3 oder 4 Sachen bekommen, ne?
Ja, die kamen dann genau vom Steak zerlegen wieder und dann gingen die Vorspeisen so richtig los, würde ich sagen.
Oh ja. Also ich wollte gerade sagen, was mein Favorit ist, aber das stimmt auch nicht so richtig. Also es gab einmal ein Tartar von der Bavette, der wurde in diesem Knochen
serviert. Markknochen, genau.
Ja, dann gab es noch ein anderes Tartar, ne?
Nee, das auf dem Beinknochen, auf dem Schaufelknochen kam ein, das war dieser gereifte Roastbeef, also wie Kopperschinken, aber vom Roastbeef haben die dünn aufgeschnittenen Schinken gemacht mit ein bisschen Parmesan darüber und ein leicht angepickeltes Gemüse. Das waren kleine Beeten und Möhrchen,
ja.
Und Salicorn heißt er, ne? Der Queller.
Ja, das war Salicorn, ja. Salicorn Queller oder es gibt so viele Namen dafür, ja.
Ja. Also es war am überraschendsten, also ich meine natürlich ein Tartar ist immer geil, aber dieser gereifte Schinken vom Roastbeef hatte ein wahnsinnig nussiges Aroma, unheimlich intensiv, dann dieses hauchdünn geschnittene, schmilzt fast im Mund, also wow, ich fand das am überraschendsten.
Muss ich ja sagen. Also hatte auch so einen guten Bums irgendwie dabei, oder? Findest du nicht auch so? Das hatte schon.
Ja. Ja.
So, man hat es im Mund genommen. Ich meine, hat mich ein bisschen an Secreto Number 7 erinnert, nur Secreto war so ein bisschen runder in sich. Das war schon eher so eine Kante, das Produkt.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja. Das war klasse, und aber eigentlich schon mein Favorit war ganz eindeutig die Zunge. Mit dem Gemüse da drauf. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drauf war. Aber es machte, die Zunge schmeckte so frisch. Also das war irgendwie dann nochmal ein cooles Erlebnis, das so in der Kombi zu essen. Nicht nur eben halt, man macht Zunge und dann Süßchen drauf, sondern wirklich bewusst da Gemüse noch als Element reinzunehmen, um das Gericht zu heben, ne? Und das auch in eine Richtung zu bringen. Und das war mit den Säuren und so, das war sehr, sehr frisch und angenehm.
Ja.
Und auch einfach super, super lecker. Vor allen Dingen würde man ja jetzt einfach nicht so normalerweise nehmen.
Ja, also es war eine Zungenwurst, würde ich mal sagen, so Aspik-mäßig. Genau. Ne? Das waren also auch dünn geschnittene Scheiben, aber größere Scheiben, oder? Oder würdest, ja, genau. Oder würdest du sagen, es war nur Zunge? Ich glaube, es war schon so ein bisschen Aspik-mäßig.
Ja, genau.
Und da war halt auch gepickelte rote Zwiebeln dabei. Ich glaube noch Kräuter, ein Stäubchen und dabei halt gerade diese Säurenote fand ich da auch sehr, sehr schön drin. Und ich glaube, sie war leicht temperiert. Die war nicht kalt, die Zunge. Es kam nicht aus dem Kühlschrank, Aber war auch nicht so, dass sie einfach zu lange draußen gestanden hat, sondern ich glaube bewusst leicht temperiert. Vielleicht war auch die Schale aufgewärmt. Und das fand ich, hat auch nochmal den Geschmack einfach nochmal ganz anders freigesetzt.
Ja, ich denke mal schon, dass das vielleicht wirklich auf einen sehr heißen Teller gelegt wurde.
Aber ich glaube bewusst ja, sogar. Ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung.
Kann gut sein. Also ich habe nur am Gesicht von Christopher gesehen, das kam gut an. Ich glaube, der hat vorher noch nie Zunge gegessen.
Mhm.
Das war schon ein sehr, sehr tolles Carpaccio Alternativprodukt, wie soll man das nennen? So, irgendwie so in die Richtung. Weil sonst, ganz ehrlich, du gehst zu einem, sagen wir mal, fleischlastigen Restaurant, es gibt immer Carpaccio auf der Karte. Hatten die überhaupt Carpaccio?
Ich glaube, nicht gesehen.
Nee.
Aber auch, auch wenn es ein Klassiker ist, Tatar, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es vorher noch nie vom Bavette gegessen. Das war die Besonderheit an dem Tatar. Und da war bewusst sich halt auch dafür entschieden, weil es ein bisschen mehr Biss hat. Und das hat man auch gemerkt. Also du hast nicht dieses butterzarte, ich meine, so also ein Filet macht ja eigentlich auch kein normaler Mensch ein Tatar. Es hatte schon so ein bisschen Widerstand. Und das fand ich aber auch wirklich sehr spannend und war auch echt gut argumentiert, dass man das damit einfach mal macht.
Ich muss so rückwirkend sagen, sowieso legt er sehr viel Wert, dass diese Produkte einfach noch Konsistenz haben. Ne?
Ja.
Es geht nicht darum, alles butterweich zum Lutschen zu machen, hat das aber zart, sondern Aroma, Fleischeigengeschmack hervorzuheben. Ne? Und das darf dann auch nochmal Struktur haben, das darf man auch nochmal kauen müssen. Ne? Aber natürlich in gewissen Maßen. Es ist halt auch ein Michelin-Laden, ne? Da kannst du nichts Zähes hinwerfen, ne? Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Also das Tatar hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. War wahnsinnig schön angerichtet. Also da muss man auch sagen, gerade in der zweiten Runde hat sich in der Anrichtweise schon deutlich wiedergespiegelt. Das ist hier schon ein Laden, der es ernst meint. Hier wird schick angerichtet, hier geht was, ne? Hier kostet die Vorspeise nicht 4,95 €.
Mhm.
Ja, es gab noch eine Sache, die haben wir gar nicht genannt. Es gab Rindermark-Knochen, ne?
Ich glaube, das war dann ging in Richtung nächste Runde. Das kam dann.
Echt jetzt?
Boah. Ja, also würde ich jetzt mal zeitlich, wenn ich das hier hintereinander noch kriege, ging es damit dann weiter. Ja.
Noch eine Runde vor den Hauptgängen?
Ja, das war nämlich zum einen der Markknochen. Der ist gegrillt oder es ist halt du hast halt das reine Mark aus dem Knochen rauslöffeln können. Was war da für ein
Crunch? Der war definitiv ausgelöst und schon gewürfelt, ne? Kann das sein? War das so?
Ja. Oder,
ja, der war auf jeden Fall schon, der war nicht einfach, das war nicht einfach nur das Mark im Knochen, ne?
Ich glaube, der Thomas würde jetzt sagen, ich glaube, es ist perfekt geputzt gewesen, weil so Mark durch den Markknochen laufen auch hier und da schon mal Adern, die du ziehen kannst, musst du aber nicht. Und ich glaube, der war halt schon sehr, sehr gut geputzt, dieser Markknochen.
Ja, das definitiv.
Ich denke mal, dadurch hat sich das auch so ein bisschen angefühlt, wie das ist gewürfelt. Aber ich bin nicht sicher. Vielleicht war es auch komplett mal rausgenommen und dann wieder reingesetzt, damit es auch einfacher zu essen ist. Das kann natürlich auch sein.
Jetzt bin ich aber überlegen, was war denn bei der zweiten Rutsche noch dabei?
Ja, ich hab's noch, aber nochmal bei den Markknochen, da war ja dann einfach, war das einfach Panko mit ein bisschen Kräutern obendrauf?
Ja, das nennt sich
Cremola.
Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, Cremolata, ne?
Ich meine auch, es heißt Cremolata, ne? War aber halt unheimlich gut gepasst. Wir haben an dem Wochenende ja nochmal einen Markknochen gegessen, da fehlte das. Und mir fehlte das. Also ich fand das schon hier ultra genial mit diesem einfach ein bisschen Panko-Gebrösel mit Kräutern drunter. Es gab dann auch noch Brot dazu. Also auch wieder dieses so ein ganz hauchdünnes, crunchiges Brot. Ich weiß nicht, in welchem Fett sie es crunchy gemacht haben, aber das hat man dann dazu gegessen. Das war unheimlich gut. Und wir hatten in dieser Rutsche noch ein gegrilltes Anglais. Erinnerst du dich, Martin?
Ja, jetzt wo du es sagst. Verdammt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das Ong Lee war.
Genau.
Aber wenn man sich auch die Bilder anguckt, dann sieht man das schon, dass das sowas wie Ong Lee oder, ja, ne, Bavette kann es nicht sein, aber der...
Ja, es war Ong Lee auf einer Café de Paris Butter, die war unten drunter, die sieht man auch auf den Fotos jetzt nicht mehr, aber ich weiß es noch, weil ich fand, die Aromatik war dadurch sehr intensiv durch diese Butter, also man hat nicht so intensiv Fleisch geschmeckt, aber diese ganze Aromatik. Und das war eine sehr schöne Geschichte, die hatte der Thomas dann auch nochmal sehr verwundert festgestellt, aber auch einfach sie auch hinterfragt. Das Anglais wurde an der Stelle, wir hatten es ja nachmittags am Strand und da war es etwas fest. Ne? Also zäh, weiß ich nicht, ob man so weit gehen wollte, aber es war halt sehr, sehr fest. Was eigentlich ja beim Anglais nicht unbedingt passiert, weil es ja eigentlich schon sehr zart ist.
Das stimmt, ja.
Ja, chewy, ne? Also es ist, man muss auch zubeißen, damit man es abkriegt, aber es ist jetzt auch nicht fest. Und hier wurde bewusst mit der Faser geschnitten, das Anglais. Das war auch sehr schön, wo der Thomas dann ins Fachgespräch mit dem Koch gegangen ist. Da war ich zufällig daneben, war auch sehr schön. Er hatte also eine bewusste Entscheidung vom Koch. Und ich fand es schon fast zu zart. Also es brach im Mund weg, wenn du darauf gekaut hast. Es war so zart, dass es einfach so schnell weg war. Ich habe mir extra...
Meinst du wirklich, das war der Grund?
Weil ich konnte nicht mehr richtig kauen. Ja? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir auf jeden Fall Anglais mitgenommen nach Hause aus dem am letzten Tag aus dem Metzgerladen. Und einvakuumieren lassen und ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich werde es in der Mitte teilen, beide grillen, beide andere Richtung aufschneiden und will dann wissen, ob es anders schmeckt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann ist.
Schmeckt es linksfaserig oder rechtsfaserig?
Nee, gegen oder mit der Faser, habe ich ja gesagt.
Ja.
Du hast nicht aufgepasst. So, und dann kam eigentlich die Überraschung des Abends, muss ich sagen, die mich dann halt wirklich, weil wir haben ja schon viel gegessen, wir haben gut getrunken, es kam dann irgendwann noch Wein, dreierlei, Weißwein, Rotwein und dann kam der Koch mit der Überraschung um die Ecke.
Was hatten wir, ein Schwein gehabt, ne?
Wir hatten ein Schwein gehabt, ja.
Oh Mann, also manche machen ja so ein Amsbusch aufs Haus oder so, als kleine Überraschung. Oh mein Gott.
Und dann kam ein kleines Ferkelchen, ein Spanferkelchen. Und es war wirklich ein ganz kleines Chen. Soweit wir das in der Karte gesehen hatten, ist das wohl so eine Geschichte für 6 Personen gewesen. Wir waren zu 6.
Genau. So ein Vorbestellartikel war das bei denen, ja.
Ja, also das ist ein Ferkelchen, was 4 Stunden im Ofen war. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das alt war. Was würdest du schätzen? 4 bis 6?
Kann ich gar nichts so sagen, weil ich da gar keine Erfahrung zu habe. Ich würde auch niemals so ein Spanferkel bestellen, ganz ehrlich. Jetzt war es halt schon tot und zubereitet.
Ja, da muss man es auf jeden Fall auch probieren. Und ich muss sagen, ich habe schon auf größeren Veranstaltungen, also für 70, 80 Leute, auch schon selber mal einen Spanferkel bestellt. Aber das war halt dann auch für 70 Personen ein Ferkelchen. Also es war halt schon wirklich ein großes.
Ja.
Das war eine große Platte, großes Schwein. Das war, ja, und so klein habe ich das bisher auch nur auf Fotos gesehen. Aber es war wirklich wunderbar zubereitet. Die Haut war crunchy ohne Ende. Und darunter war das Fleisch halt saftig am Zerfallen wie ein Pulled Pork, oder?
Saftiger als ein Pulled Pork. Also und so weicher noch wie ein Pulled Pork. Das war das war richtig kranker Scheiß. Wirklich, das war so eine krasse Konsistenz. Ich war komplett mit dieser Situation überfordert, muss ich auch sagen. Komplett überfordert. Ne? Also das war einfach schon der Wahnsinn, dass sie das da, also war schon eine Augenweide, muss man zugeben. Die haben das auch noch, er hat das irgendwie erzählt, irgendwie 4 Stunden vorbereitet, dann nochmal im Barbecue und. Ne, das war schon krass. Ich habe auch gar nicht so viel davon gegessen. Ich muss auch sagen, hätten wir das nur bestellt, hätte noch was gefehlt. Definitiv, was wir haben es auch gut gekillt, oder? Also
ich weiß es nicht. Ich habe nämlich auch gar nicht so viel Schwein essen können. Weil ich habe mich ja schon vorher mit Markknochen und dem ganzen auch gut fetthaltigen Zeug gut einen eingeladen.
Überlegen, womit wir uns schon vorher fast satt gegessen haben.
Ja, und wir wussten, es kommen ja noch drei Prime Rib Steaks. Ja, und da musst du ja irgendwo mal deine Kräfte einteilen, ne?
Ja. Und das, was waren das für Steaks? Das waren doch locker so 1,5 Kilo Knaller pro Stück, oder? Das waren ja, Monster-Dinger.
Ich würde sagen,
ja,
ein Kilo.
Nee, okay. Ein Kilo, ja, du hast recht. Also, aber das sind dann trotzdem nur 500 Gramm pro Person, ne? Pro Steak.
Ja.
Ja.
Genau.
Das war schon noch eine Ansage, die da zum Hauptgang kam, plus das ganze Schwein. Also ich muss sagen, das Schwein wurde uns gezeigt, dann ging es wieder zurück, ne? Dann wurde es zerlegt, soweit ich es gesehen habe, und dann
angeschnitten. Ja, genau. Wurde dann zerlegt, ja.
Und dann wurde es quasi mit den Steaks zusammen dann serviert, ne?
Ja.
Ja.
Und es gab bei den Steaks, du hast es noch zusammengekriegt, 3 Stück und er benutzt immer Double-Used Cows, das heißt, das sind Milchkühe, die danach auch Fleisch werden, deswegen Double-Used, also Milch und danach Fleisch, was ja eigentlich auch schon mal ein guter Ansatz ist, und die waren so zwischen die jüngsten, so um die 4 Jahre alt. Und die ältesten, glaube ich, bis zu 8. Aber welcher jetzt wie lange gereift worden ist, weiß ich nicht. Aber du hast noch zusammengekriegt, wie lange sie gereift wurden.
Ja, also wir hatten 4 Wochen gereift, 1 6 Wochen und 1 8 Wochen. Wobei halt zum Beispiel das 8 Wochen gereifte eben halt das jüngste Tier war. Also ich glaube, das 4 oder 5 Jahre alte Tier. Und das 4 Wochen gereifte Fleisch war halt eines der älteren Tiere. Also man konnte gar nicht vergleichen, so richtig, ne, was macht das denn jetzt? Ne?
Weil, das kriegst nicht, du noch zusammen, ich wusste es nicht mehr.
Eins zu eins kann ich es dir auch nicht mehr genau sagen. Das Problem war, du konntest nie genau sagen, liegt das jetzt an der Kuh, ne? Oder liegt das jetzt an der Reifung, ne? Natürlich, ja, bei dem 8 Wochen hast du es am Ende schon geschmeckt, ne? Das ist jetzt am längsten gereift, ne?
Von der Nussigkeit her, Struktur, ne? Und so.
Ja, die Struktur war zum Beispiel bei dem, ich glaube, 6 Wochen besser, ne? So Sachen halt, ne? Und auch geschmacklich war, ich glaube, sogar das 4 Wochen mit am besten, ne? Das war halt so.
Ich weiß es nicht mehr. Die hatten alle ihre Vorteile. Also ich kann nicht mehr sagen, was das beste Steak an dem Abend war, weil
jedes hatte so seinen eigenen Charakter, ne? So,
ja. Ja, das hat man eigentlich so ganz schön gemerkt. Sagen. Man konnte ihn zwar nicht richtig, also ich konnte ihn auch nicht mehr einordnen, aber ich wusste, also jedes hat seinen eigenen Charakter, aber ja. Das war schon genial, echt genial, das so in dieser Dreifaltigkeit auszuprobieren.
Ja. Erzähl.
Wir wollen bestimmt beide das Gleiche sagen. Was dann noch krass war, es kamen noch Beilagen dazu.
Genau.
Und
weil das macht das Konzept aus, ne?
Ja.
Bei der Karkasse, es geht nicht nur einfach um viel Fleisch essen, sondern irgendwie das Gemüse soll auch genauso den Fokus bekommen wie das Fleisch, ne? Das ist denen wichtig. Ich glaube, als Sättigungsbeilage gab es wirklich nur Brot, ne? Oder irgendwie was?
Nee, es gab Pommes.
Nicht, oder?
Es gab, also, das stimmt. Darf ich jetzt gerade so gar nicht sagen, weil eigentlich hat er auch gesagt, bei uns ist einem auch sehr wichtig gewesen, bei uns gibt's keine Pommes und keine Soßen zum Fleisch. Was eigentlich ja No-Go ist für 0815 Steakhouse. Und da hat er sich ja wirklich abgehoben. Aber sie haben eine Pommes schon da gehabt, die schwarz geascht wird und die in Rinderfett gebacken wird. Und dann hast du auch nicht einen Teller voll Pommes, sondern da sind, glaube ich, so 4, 5 Pommes oder gewürfelte.
Ja, so Kartoffelstreifen.
Ja.
Oder ich habe sogar überlegt, ob war das vielleicht so ein Püree, was dann noch so mit so diesem groben Maismehl irgendwie paniert war und dann ausgebacken, irgendwie so in der Richtung. Also das hat ja so eine ganz strange Konsistenz, muss ich auch sagen, war mit Abstand, finde ich, so das Schwächste, was es dort gab. Ne?
Ja, ich fand halt das optisch Schwarze im ersten Moment schwierig, weil ich dachte, oh mein Gott, das haben die total irgendwo vergessen. War sehr erklärungsbedürftig, dass dann kam, das ist mit Asche bearbeitet, dass ja. du denkst, ah, okay, das gehört so. Muss ich aber recht geben, es war schwach, also und eigentlich muss ich auch sagen, unnötig, weil die anderen Gemüsesachen, die da rumstanden, waren wow.
Ja, das war so sehr, sehr puristische Gemüsebeilagen, kann man schon sagen, ne? Aber wow. Alle richtig krass in Szene gesetzt.
Und auch eher optisch, aber auch geschmacklich, mit einer unheimlichen Raffinesse auf den Punkt gebracht und wirklich ebenbürtig zum Fleisch mit Respekt einfach zu sagen, wir machen jetzt hier nicht einfach nur einen blöden Salat dazu, als ja. Sondern es gibt halt richtig geniales Gemüse dazu, für das wir uns auch richtig Zeit genommen haben.
Ja, also es gab, was gab's? Es gab Brokkoli, ne?
Also wilden, boah. Wer ist das? Wilder ja, Brokkoli? Genau. Brokkolino, wie heißt das?
Genau, wilder oder junger Brokkoli, ich glaube irgendwie sowas in der Richtung, ne?
Also der Thomas sagte mir auch irgendwas, dass es eine Züchtung wäre, aus Spargel ja. und Brokkoli, also der hat einen sehr langen Stiel, wie man den vom Spargel kennt, aber aus Brokkoli hat dann oben nur ein kleines Brokkoliköpfchen oben drauf.
Ja. Das ist jetzt die Frage aller Fragen.
Gegrillt, klassisch, mit Mandelplättchen und die Soße kriege ich nicht mehr zusammen, da war so ein Klecks Soße noch dabei. Spargel, auch gegrillt.
Spargel war auch dabei.
Fand ich wunderschönes, war geflammt, ich weiß nicht, das war ein wunderschönes Spargelaroma, was glaube ich, das kam nicht durch Kochen, also er muss irgendwas Gebackenes oder sowas gewesen sein, weil der unheimlich intensiv nach Spargel geschmeckt hat. In der Vinaigrette, sehr leicht. Und dann auch optisch sehr, sehr schön eine rote Beete, die im Salzteig gebacken wird. Also auf Salz. Es wurde auf Salz gebacken und die wird dann dünn aufgeschnitten und zu einer Rose geformt auf den Teller gesetzt. Und ich meine, dass die Soße so eine Buttermilch war mit einem Kräuteröl.
Ja, so die Richtung, genau. Ja, würde ich auch so sagen. Kräuteröl. Schon Buttermilch, ja. Und ja, die rote Beete hatte ein ganz, ganz tolles, feines Aroma.
Ja.
Die konnte man sehr, sehr, sehr gut essen. Und das war natürlich, man könnte sagen, eine Rose des 80er Jahre. Aber dadurch, dass diese Rose war ja der Mittelpunkt von dem Teller, wirkte es auf einmal komplett anders. So, es war kein 80er Deko-Element, sondern es war ja der Star auf diesem Teller. Das war ja auch das Tolle. Wir haben halt diese Gemüse immer einzeln so angerichtet auf Teller bekommen, die dann so wild verteilt auf dem Tisch standen, dass jeder sich ein bisschen was daraus picken konnte, ne? Und das Verrückteste war, das Gemüse war als erstes weg, ne?
Ja. Und ich habe auch
jetzt... Fand, das ist so lecker.
Leider festgestellt, das ist echt unglaublich, ich habe kein einziges Steak fotografiert, fertig gegrillt am Tisch. Ich habe das Schwein und die Gemüse alle fotografiert, aber ich habe keins dieser Steaks fotografiert. Hast du das? Ich brauche, wenn du hast, bräuchte ich da, glaube ich, ein Foto von dir. Ey.
Ich habe dieses eine, was ich schon jetzt gepostet habe. Ansonsten habe ich diese Kulisse an sich mit den Steaks und dem Schwein fotografiert. Ja,
vielleicht musst du mir da nochmal aushelfen mit einem kleinen Foto, weil eine sehr raffinierte Sache, die wir, weiß nicht, auch du vielleicht an dem Wochenende echt gelernt haben, das war auch, wie die Steaks dann halt aufgeschnitten auf den Platten an den Tisch kamen. Die werden nochmal mit so einer kleinen Kelle heißem Rindertalg oder Rinderfett, ne? Das Talg ist
Rinderfett, jetzt, ja.
Also er hat da so ein Töpfchen immer auf dem Herd stehen, wo so ein bisschen Rinderfett angeschmolzen ist und da gibt's dann immer, also von seinem eigenen natürlich, und da gibt's dann immer so ein Kleckschen, eine große Kelle von dem Rinderfett über das Steak. Und das war eine gute Idee, oder?
Das war eine super gute Idee und da musst du mal überlegen, ne, hier wird dann immer gemeckert, oh, mir ist so fettig und so und die ballern da einfach nicht eine ganze Kelle, aber so eine Kelle Fett über das Steak nochmal am Ende drüber, ne? da wirst du von anderen Leuten nicht rausgeschmissen, aber der Gast würde wahrscheinlich das nicht akzeptieren. Und da einfach kommt da so eine Kelle rüber. Ja. Finde ich schon krass. Weil Fett ist ja so ein Tabuthema oft, ne? Ja, also wir ist ja die Truppe, die sich drum streitet, ne? Das ist natürlich auch das andere Extrem.
Ja. Ich fand auch, gerade bei den Steaks spielte ja auch wirklich Fett eine Rolle. Auch das zu probieren und auch die bei den drei Steaks mal so ein bisschen in das Fett reinzugehen und da mal reinzuschmecken. Da hast du die Reifung dann auch nochmal krass auch gemerkt und das finde ich auch ganz so schön, dass sie schöne Steaks medium rare, wenn nicht sogar noch mehr roh, wenn es nicht sogar rare war, oder? Und dann das Fett dazu, ja, was schön geschmolzen, also angeschmolzen ist, was du dann auch super in den Mund nehmen konntest. Oh, das war echt ein unglaublicher Abend.
Ich glaube schon, dass es so schon sehr rare war, ne? Also nicht blö, ne? So, das war wirklich das ist rare.
Ja.
Es wurde auch nicht vorher drüber gesprochen oder so, ne? Es wurde einfach gemacht und es wäre so hingestellt. Es hat auch keiner was gesagt.
Musste auch, glaube ich, keiner was sagen, ja.
Nee, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und das war schon ein krasses Festmahl, ne? Das Ganze. Alle waren ja auch ein bisschen geflasht, also was heißt ein bisschen geflasht, das hat halt alle richtig weggeflasht, die ganze Nummer, ne? Es gab noch später dieses andere Bier, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Der Papagei war das, ne?
Ja, genau. Und das ist irgendwie, scheint ein Bier zu sein, was nur sehr selten und limitiert erhältlich ist.
Ja.
Oder? Also so wie ich es mitbekommen habe.
Ja.
Fand ich auch sehr lecker, aber das andere, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Fourchette.
Ja. Kannst du den Shownotes nachlesen, Martin?
Fourchette. Fand ich noch einen Ticken besser.
Ja. Also, fand ich beide aber sehr gut. Und dann musste es ja unbedingt noch sein, dass die Herren dann noch nach dich bestellt haben.
Wer ist denn auf so eine Idee gekommen? Verstehe ich gar nicht. Macht denn sowas?
Ja.
War doch sehr übersichtlich, komm. Also man muss ja sagen, das Schwein haben wir komplett aufgegessen, ne? Das war leer, soweit ich das in Erinnerung habe. Natürlich hätte man jetzt das ganze Ding nochmal auseinandernehmen können, mit einer Gabel da rumkratzen, ne? Das wäre noch für zwei Personen echt lecker Mittagessen geworden, ne? Hätte ich auch nie Nein zugesagt. Aber Steak ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen übergeblieben, ne?
Ja, also ich glaube, der Service hat sich auch gefreut. Da waren auch echt viele Leute am Arbeiten im Service, in der Küche. Küche übrigens offen. Man hat die ganze Zeit eigentlich reingucken können. Da steht ein, es war kein Josper, ne? Grill.
Das ist eigentlich 1:1 das gleiche Gerät wie ein Josper gewesen.
Ja, aber war kein Josper, es ist also ein Kohle, es ist Kohle. Man lässt da kein Holz zerfallen, sondern Kohle drin, ne?
Ja, genau.
So ein Kohle-Backofen-Grill-Style-Ding, wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie so ein Josper aussieht. Dann hatte der diesen japanischen kleinen Grill daneben.
Genau. Wie hieß
der? Mitsubishi? Ah,
also, Kawasaki, Suzuki. Nein,
Ibashi? Also
ich weiß nur, dass so irgendwie sowas. Nee, das ist auch nochmal was anderes. Ich weiß nur,
Kohle, glaube ich, heißt Hibashi, oder?
Genau. Das wollte ich sagen. Die Kohle heißt Ibashi oder Hibashi. Ja, aber
sehr heiß abbrennende Kohle.
Genau, die sehr sauber. Es gibt verschiedene Namen. Also hier so, es ist auf jeden Fall so ein Keramikgrill, der rundum so wie Schamottsteine so Wände hat, die so die Hitze isolieren, dass sie nur nach oben geht und dann liegt oben ein Gitter drauf.
Genau.
Ja. Also hier Konro wird ja ganz oft genannt im Internet. Ich habe gerade mal geguckt. Oder wenn ihr japanischen Grill sucht, dann findet ihr ihn auch. Aber Konro ist, glaube ich, noch so die typischste Bezeichnung. Japanischer Holzkohlegrill. Ja.
Ja.
Hat schon ein bisschen was von der Art her mit einem Keramikgrill zu tun.
Mhm.
Ne? Am Ende ist ja der Keramikgrill ja eh aus Asien inspiriert, ne? Muss man ja auch sagen. Ja.
Ich glaube, von der Bedienung her oder von der vom Ansatz geht das Richtung Oberhitzegrill, nur von unten, also so Beefer-mäßig, dass du halt sehr schnell, sehr stark zum Beispiel für Fisch oder Fleisch das angrillst. Das ist also jetzt nicht, wie man das vielleicht auch von einem Keramikgrill kennt, für Langzeitgrillung, sondern eher so starke Hitze, starke Röstaromen. Und diese Kohle gibt auch Infrarothitze sehr stark noch ab, die dann auch unheimlich schnell bräunt und gart. Wenn ich das richtig vom Olli in Erinnerung habe. Genau. Er hat es mir erklärt.
Ein Nachteil ist halt, dass wenn Fett runter drauf verbrennt, ne? Das ist so der Unterschied zu einem Oberhitzegrill.
Ja.
Beim Oberhitzegrill tropft es immer schön runter und verbrennt nicht.
Ja.
Wenn es beim Oberhitzegrill anfängt zu brennen, hat man ein anderes Problem.
Ja. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, da hat der Martin seinen ersten Einsatz gehabt. Ne? Wir haben alle Desserts einfach einmal bestellt und haben überall mal unseren Löffel reingehalten. Und Martin musste seine Dame Blanche haben, ne?
Ich musste mal, was habe ich jetzt hier, so einen Stempel oder was?
Ja. Wie kommt es dazu? Wir haben ja nicht, glaube ich, 8 verschiedene Dame Blanche an dem Wochenende gegessen.
Wir werden langsam zu Experten und ich kann dir sagen, es gibt noch viele verschiedene andere Anrichtweisen einer Dame Blanche. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so in Spanien, sage ich schon, in Holland und Belgien so immer das Dessert, was auf der Karte steht.
Ja.
Ne? Und umso besser das Restaurant, umso mehr reizt mich das eigentlich, wie die das umsetzen. Fand ich da ganz lecker, nur zu wenig, das war ja so.
Wir haben es uns geteilt, das war das Problem, Martin.
Ja, meinst du, das war schon sehr, sehr lecker. Es besteht also, sehr einfach gesagt, dass ein Dame Blanche besteht aus Vanilleeis, Sahne, Schokoladensoße und dann so Schokoladenraspeln, ja.
Aber ein wichtiger Punkt, die Schokoladensoße ist heiß. Oder warm.
Ja, ne? So eine warme, manche machen auch nur die billige, flüssige Schokolade drum, ne? Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass das irgendwie drüber, also eigentlich nochmal separat drüber gegossen wird, finde ich.
Du musst ein Kännchen servieren, damit der Gast es selber drüber kippen kann.
Genau, ne?
Ja.
Das ist schon cool. Sehr, sehr klassisches Dessert, ne? Finde ich, lebt von der Produktqualität. Ne?
Total.
Das Vanilleeis scheiße, dann ist das ganze Ding kacke, ist die Schokolade scheiße, ist alles scheiße. Ne?
Ja.
Und ist irgendwie so ein Ding, was auf jeder Karte in Holland.
Da war das wirklich wird. In jedem Laden gab es dieses Eis oder diese Art Eis. Ich hatte das vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, ich kannte es, war schön, mal in dieser Vielzahl von unterschiedlichen Anrichtweisen und Interpretationen zu sehen. Danke, Martin, für diese kulturelle
kleinen Exkurs, ne?
Genau, ja.
In diesem krassen französischen Laden in Paris habe ich das zum Beispiel auch gegessen. Also,
nein.
Doch.
Ja.
Und wo es dann am besten mir gefallen hat, war es in einer anderen Folge. Das glaube ich, das wollen wir noch nicht ganz.
Ja, wir haben jetzt schon 1,5 Stunden, genau. Also nur um es abzuschließen, im Nachtisch gab es noch ein Madeleines gab es, gab eine Käseauswahl, es gab ein Tiramisu und das eine weiß ich nicht mehr. Das sah genauso aus wie das Tiramisu, war aber keins.
Boah, ich kann mich nicht mal mehr ans Tiramisu erinnern.
Du warst halt voll Fokus auf die Dame Blanche.
Ja, Dame Blanche, Madeleine, Blauschimmelkäse, obwohl das eigentlich gar nicht mehr ins Konzept passt, ne?
Wieso?
Weil dieser Blauschimmelkäse, ich war so von diesen kräftigen Aromen schon voll erschlagen. Deswegen konnte ich mir auch noch so Eis ging noch. Ich hätte mir auch noch einen größeren Eisbecher gönnen können. Ne? Das war ja wirklich Fingerfood-Portionen, ne? Der war mir dann in dem Moment viel zu heftig, aber der war schon geil, ne? Also ja. Diese Cremigkeit von diesem Blauschimmelkäse bei denen, der hat ja auch später nochmal erzählt, dass er so ein Käseaffineur hat. Ja, ganz wilde Geschichte, ja. Und ja, auch auf jeden Fall ein sehr so irgendwie hochwertiger Affineur in Belgien, der das für ihn macht.
Ja.
Hat auch super gut zu dem Bier gepasst.
Mhm.
Haben wir da eigentlich einen Schnaps getrunken oder irgendwas noch?
Ich habe, ich glaube, wir haben noch einen Schnaps getrunken. Doch. Es gab doch noch einen Calvados, oder? Das war unser erster Calvados. Ich glaube, am nächsten Abend, im nächsten Laden haben wir auch, also Camillo hat auf jeden Fall Calvados getrunken.
Stimmt, es gab einen Calvados, der so unheimlich rund war. Jetzt, wo du es sagst, absolut, ja.
Ja, und ich meine auch immer Käse. Es gibt halt Leute, die halt nicht so gerne süß essen, nochmal zum Abschluss. Und dann fand ich die Käseauswahl auf jeden Fall sehr schön. Ich hätte sie jetzt an dem Abend, glaube ich, auch nicht unbedingt gebraucht. Kann aber durchaus verstehen, wenn du jetzt nicht süß unterwegs bist, ist das ein schönes Potpourri gewesen.
Und du weißt ja, ich bin momentan sehr süß unterwegs.
Du bist sehr süß unterwegs, du Sugar Daddy.
Ja, das Ding war, ey, das war krass. Wir haben da unfassbar viel gegessen. Ne? Normalerweise, also in dem Moment müsste man ja eigentlich ins Fresskoma fallen, ne? Mhm. Aber ich war irgendwie.
Du warst das Partymäuschen, Martin.
Gegenteil. Nein, ich war so
gepusht.
Von dem Abend wirklich euphorisiert und gepusht. Also wirklich, ich bin so rausgegangen und dachte nur, boah, geil. Was war das für jetzt für ein Erlebnis? Muss man ja auch erstmal verarbeiten, ne? Also,
ja.
Das ist auch krass. Also ich habe mir heute ein paar Videosequenzen angeguckt. Ich kann mich teilweise nicht daran erinnern. Das war nicht der Alkohol schuld, ne? Das war einfach dieser krasse, also diese ganzen Sachen, die auf einmal auf uns zukamen, ne? Mhm. Das war ja schon heftig. Es hätte ja ein Drittel von allem gereicht und es wäre ein geiler Abend gewesen, ne? Aber alles auf einmal, unfassbar. Auch ein nicht vergleichbares Erlebnis, was mit dem, was man hier in Köln in irgendeinem Laden haben kann, ohne das abwerten zu wollen. Man kann hier auch geile Abende bestimmt haben. Aber diese Fahrt, weißt du, so 3-4 Stunden Fahrt, für dich 5, ne? Aber dann so ein bisschen mehr Luft schnuppern, geiles Bier, diese Stimmung dort, es war ja auch so, ne, schon ein Restaurant, leicht gedimmtes Licht, aber trotzdem irgendwie in der Metzgerei sitzen, coole Leute dort, ne, sehr empfangen zu werden da, ne? Natürlich waren die jetzt ein bisschen auf uns eingestimmt, ne? Aber die sind ja trotzdem zu allen Menschen nett, ne? Und die sind auch alle cool drauf, die sind halt alle viele so in unserem Alter, plus minus ein bisschen, ne? Küchenchef war eben 16 Jahre jünger, okay, aber wir fühlen uns ja mindestens nur maximal 3 Jahre älter wie er. Ja, nein, aber weißt du so, das hat so alles gepasst, man hat es ja so eingefügt und ja, war einfach nur ein Feuerwerk und deswegen war das so ein grandioser Tag mit allem drum und dran. Angefangen beim Mettbrötchen, aufgehört beim Dame Blanche, ne, und den Calvados.
Martin, aber der Abend so hatte noch nicht aufgehört, ne?
Boah, ich wusste, dass das jetzt kommt.
Es war dann so, ich meine, wir wollten ja, wenn wir den ersten Tag komplett abschließen wollten, wir sind dann alle zurückgefahren ins Hotel und haben draußen vorm Hotel gesessen, bis die Besitzerin dann kam und gesagt hat, das wird auch ein bisschen laut. Wir haben auch nur erzählt, es lief keine Musik.
Haben wir noch ein Bierchen gehabt da?
Ja. Was?
Ne? Wir hatten noch ein Bierchen, ne? Der,
ja.
Der Olli hatte von Finne den Maibock dabei, ne?
Mhm.
Und ich muss schon sagen, auch die belgischen Biere im Restaurant, ne? Das sind ja keine Radler, ne? Das ist schon alles so 7-8% gewesen, was wir den ganzen Abend gesoffen haben. Plus die Weine, die wir getrunken haben, ne?
Und den Schnaps.
Nach diesen schweren Sachen hatte der Martin Bock auf blondes Bier. Was Frisches. Was etwas Geschmacksneutraleres, was einen nochmal, den Durst schillt, ne?
Auf jeden Fall sind da nochmal ein paar der Jungs nochmal auf die Gasse gegangen, ich würde sagen, es war dann nach 12. Ich habe zum Glück den Absprung geschafft, weil ich wusste, ich will am nächsten Tag noch irgendwas mitbekommen und nicht meine Wunden lecken müssen. Und bin ins Bett und ich glaube, der Olli auch und der Rest ist nochmal steil gegangen.
Ich weiß nicht, was cleverer war.
Ja, wie ich die Bilder gesehen habe, Camillo hat sehr schöne Bilder gepostet von eurem Bar-Diskothek-Besuch. Ja. Das war ja irgendwie 360 Jahre alt, die Kneipe, genau. In einem Gewölbekeller. Also, das sah geil aus.
Wir waren in Würne, das waren wir, und fußläufig war sowas wie eine kleine Altstadt mit so einem dafür sehr, sehr großen so Dorfplatz, ne? Und darum waren halt dann die Restaurants und Gaststätten, Kneipen. Da hatten noch 3-4 auf und dann, das sah aus wie so ein Rathauskeller, so, ne? Kann man das beschreiben, man ging dann so runter und dann war rechts die Theke, links so eine kleine Tanzfläche und Stehtische und dann gab's halt da Bier, ne? Da hat auch keiner gefragt, was für ein Bier, es gab einfach helles Bier, ne? So ein belgisches, helles, ja, so ein blondes, ne? Und es war eine schöne Musik, dieses Gewölbe hat schon die Sprache so, also die Ausstrahlung gehabt, dass es sehr, sehr alt sein muss, ne? War auch sehr abenteuerlich, dort auf zur Toilette zu gehen. Da musste man so einen ganz schmalen Gang, der in der Wand eingelassen war, die Treppe hochgehen. Das war ein bisschen so, als wenn man zum Glockenturm muss, ne? Ja. War schon sehr cool. Also auch das war ein schöner, also noch ein cooler Abend, aber ja, also das hing ein, ich glaube, diese 2 Stunden hingen ein am nächsten Tag hart hinterher. Ja.
Ja, also am nächsten Morgen bist du aufgewacht und hast mich nach Kopfschmerztabletten gebeten, und ich war deine Rettung.
Ja, es war dann ganz lieb auf meiner Türklinke abgelegt.
Von außen. Ja, ich hatte gedacht, du hast geschrieben, ich komme runter, kann dir das geben, und ich höre es in dem Zimmer nur sägen. Du hast dir das ganze Zimmer zersägt mit deinem Geschnarche. Habe ich gedacht, ich lass dich besser schlafen, du kannst es erstmal noch gebrauchen, ja, bin erstmal frühstücken gegangen.
Aber als hätte ich nur noch eine Sekunde die Augen zugemacht und schon mal die Tabletten da.
Ja, und als du aber dann an den Frühstückstisch kamst, sahst du so viel besser aus, wie ich erwartet hätte, dass du da hinkommst.
Echt? Ja. Oh Gott, ja. Dann weißt du aber auch nicht, wie ich mich gefühlt habe. Gott sei Dank. Ich habe mir nur, den Rest können wir ja auch nächstes Mal erzählen, oder? Wir haben es jetzt schon so lange heute. Beeindruckend, genau. Wie schnell die Zeit rumgeht. Aber es ist halt auch, die Erlebnisdichte ist schon krass dort vor Ort. Ja. Wir wollen euch ja auch richtig mitnehmen, ne?
So ist es. Ihr könnt gerne ja mal in die Story reingucken, wenn ihr das hier zu Ende gehört habt. Auch gerne auf küchen-funk.de gehen und Kommentare schreiben und uns gerne auch mal Rückfragen zu dem einen oder anderen stellen. Uns gerne korrigieren, wenn wir irgendwo Blödsinn erzählt haben. Also gerne auch du, Camillo. Und ja, schickt es uns auf allen Wegen, gerne auf Instagram, Twitter, egal wo ihr uns findet. Wir antworten euch gerne, wir hören gern von euch und wir beantworten vor allen Dingen sehr gerne eure Fragen. Es ist so, die nächste Folge, wie ihr schon gehört habt, ist unsere 250. Ich bin noch am Überlegen, wie wir das jetzt aufstellen werden, weil wir nicht so weit gekommen sind heute, wie wir eigentlich geplant haben. Vielleicht müssen wir unser Jubiläum auch einfach ein Stückchen nach hinten schieben. Wir feiern dann einfach die 255 oder so. Ich weiß es noch nicht,
wo wir... Die nächste Folge wird direkt die 251 sein und die 250. wird einfach später gemacht.
Ja, vielleicht auch das. Wir werden einfach mal sehen, wie wir das jetzt hier weitermachen. Eine Sache habe ich noch. Das ist nämlich ein Kommentar, der kam über Twitter zu unserer letzten Folge. Und ich finde ja immer schön, wenn ihr euch meldet, dann gehen wir auch kurz drauf ein. Sie ist auf Twitter vom Spastodon. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Er hat ein bisschen klug geschissen, was aber auch natürlich genau dafür gedacht war. Es ging um den Unterschied zwischen Baden und Schwaben. Erinnerst du dich unsere Bierdiskussion?
Oh mein Gott, ja.
Das Rothausbier ist halt nicht aus Schwaben, sondern aus Baden. Ne? Und Freiburg ist Baden und Stuttgart ist schwäbisch. Ne? Also das ist der Unterschied.
Da hat uns jetzt jemand mal die Grenzen hier aufgezeigt.
Die Grenzen im Baden-Württembergischen.
Im Bierischen, ja. Ja, Bier schmeckt da trotzdem überall gut.
So ist es.
Bier trinken gehen.
Ja, also vielen Dank für das Mithören unseres ersten Abends. Wir werden schauen, dass wir in den nächsten Folgen das Ganze noch weiter aufarbeiten werden. Ich habe Mitschnitte gemacht, wie vom Metzger, von unserem Brauereibesuch, unserem besonderen. Wir werden hier noch O-Töne auch von den anderen Jungs noch haben. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Es geht grandios weiter. Und ja.
Ja.
Vielen Dank für eure Zeit und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
Ja, vielen Dank für Speis und Trank, für so Flinder.
Zicke, zacke, zicke, zacke.
Und ja, macht's gut und lecker.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.